75% der Therapie ist der Patient selbst. Hier ist unser Kalender. Suchen sich einen Typen aus oder eine Frau, rufen sie an und sagen sie, ich nehme deinen Termin. Also wenn du humpelst, dann sehen alle dein Leid.
Weil ich glaube, dass viele Menschen, die unter Migräne leiden, von ihren Mitmenschen gar nicht so ernst genommen werden.
Ach, ja, weil du es nicht sehen kannst.
Was auf die Ohren mit Hering und Gurke von Nathalie Katzenelson.
Yay! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hering und Gurke. Mein Name ist Nathalie Katzenelson und ich freue mich extrem heute Dr. Afshin Jawari begrüßen zu dürfen. Habe ich das richtig gesagt?
Ja.
Oder Jawari?
Eigentlich Jawari, aber...
Dr. Afshin Jawari,
genau,
begrüßen zu dürfen. Und wir kommen auch gleich zum Thema, was für eine Art von Medizin du machst, was für ein Doktor.
Ganz kurz, ich freue mich auch sehr, hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Ist mein erster Podcast. Sind neben Kaffee auch Beruhigungstabletten drin. Ja.
Bei uns, Hering und Gurke. Premiere. Genial.
Nein, vielen lieben Dank.
Schön, dass du da bist.
Was ich für eine Art von Medizin mache?
Nein, dazu kommen wir gleich.
War das nicht die Frage?
Nein, wir kommen gleich dazu, was für eine Art von Medizin machst. Vorneweg musst du das machen, was alle anderen auch machen müssen. Ja. Nämlich, du müsstest mir deinen Fail der Woche mal erzählen, beziehungsweise uns.
Und jetzt der Fail der Woche.
Oh, das kann ich dir gleich sagen. Ich bin gestern Zeuge geworden, wie ein Fahrradfahrer verunfallt ist. Oh. Bei mir um die Ecke von der Praxis. Geht's Gott sei Dank gut, aber war sehr viel Lärm und Blech. Aber mich eingeschlossen, als ich gesehen habe, der ist aufgestanden, war es mir schon wieder gleich, weil ich gesagt habe, okay, der läuft und die haben sich dann dort gestritten. Aber im Endeffekt war den Leuten im Auto nur wichtig, dass die weiterfahren.
Oh Mann.
Und das war etwas, wo man denkt, also A, bindet es natürlich deine Aufmerksamkeit völlig, ja. Und retrospektiv ist man genauso sensationsgeil wie alle anderen, ja. Mir hat es nur leid getan, extrem für den, weil bei mir ist auch mal jemand über die Motorhaube gesegelt, selbst verschuldet, aber trotzdem, das ist ein Schockmoment, ja. Und auch für den Autofahrer hat es mir leid getan, weil ich habe es nicht gesehen, wie es passiert ist. Aber diese, kennst du es, wenn dann alle schreien und du glaubst, es geht gleich los, ja, das ist für manche Leute, ist das traumatisch.
Ja, ja,
also ich gucke da nur, was passiert, aber ich habe richtig gesehen, so zwei ältere Frauen, die waren völlig wuschig dann. Ja, aber
auch das hätte er verzichten können. Verarbeiten, was du da jetzt gerade eigentlich gesehen hast, glaube ich.
Denke ich mal, ja.
Denn
ansonsten, ich sehe jeden Tag Sachen in der Praxis, auf die man gerne verzichten kann.
Und dazu kommen wir jetzt.
Ja.
Du bist Neurologe.
Ja.
Und ich muss ganz ehrlich gestehen, klar, jeder hat schon mal gehört, Neurologe, aber so richtig wissen, was ein Neurologe ist, ich glaube, das wissen die meisten gar nicht. Ich weiß es nur aus einem Grund, weil ich unter einem Leiden leide, können wir auch gleich drüber reden, und deswegen weiß ich zufälligerweise so ein wenig was über die Neurologie, über den Neurologen. Ich frage mich, wie bist du dazu gekommen, Neurologe werden zu wollen? Und was ist ein Neurologe?
Der Werdegang ist super einfach. Also ich habe ja persische Roots und Medizin war sowieso immer Pflicht.
Mhm.
Muss man machen.
Und in deiner Familie?
Ja, ja. Und okay. Mein Vater immer so. Mein Bruder hat ja auch Medizin studiert und ist älter als ich und Kardiologe. Und für meinen Vater war so der Chirurg, weil mein Vater ist handwerklich sehr geschickt, so self-made. Also nach dem Motto, er sieht was, kann das dann reparieren.
Aber er ist kein Chirurg?
Nein. Aber mir geht es halt nur so um dieses, der Chirurg hat das... Ich glaube, traditionell höchste Ansehen.
Mhm.
Ja, und ist, glaube ich, weltweit so. Also Chirurg ist der Typ, der Macher, ne? Der geht rein, der operiert, der schafft das Ergebnis, siehst du sofort. Bei den allen anderen Geschichten musst du erstmal Tabletten, Therapien, 6 Monate später. Ich glaube, daher kommt das so ein bisschen. Und ich habe 2 linke Hände. Es ist, das war meinem Vater ganz früh klar, mir war das super früh klar. Und dann dachte ich mache innere Medizin, weil das ist ja letztendlich ja eins der Hauptfächer. Und habe da auch sehr viel formuliert und auch da ganzen Sommer verbracht und dachte ich mir, ja, das gefällt mir. Mhm. Und dann habe ich noch eine Pflichtformulatur gebraucht und bin in der Neurologie gelandet. Und das fand ich extrem spannend. Das waren Sachen, mit denen du ja zwar jeden Tag zu tun hast. Der hat Rückenschmerzen, der hat Kopfschmerzen, der hat einen Hirntumor. Sachen, die man so hört, aber eigentlich nie sieht. Und das war in der Uniklinik in Wien. Und das hat mich wirklich dazu bewogen zu sagen, also entweder Neuro oder innere Medizin. Und Neuro hatte den Charme, es hatte bis auf Blutabnahme und Nervenwasseruntersuchung zu dem Zeitpunkt keine manuelle Tätigkeit. Ja, und dann dachte ich mir, geil, also da bin ich ganz vorne mit dabei.
Geil.
Und dann ist mein Bruder quasi vermittelt worden nach Braunschweig über seinen alten Chef. Die haben dort eine neue Herzchirurgie eröffnet. Das war auch ein Österreicher, der Chef. Und er hat gesagt, ich suche hier noch zwei Leute, die anpacken. Und da ist er mit einem Freund aus dem Studium dahin. Und rief dann an und ich war auf dem Weg nach England. Ich hatte in York eine Stelle, eigentlich so zur Überbrückung, bis ich in Wien quasi meinen Turnus bekomme. Das ist also quasi die Ausbildung zum Allgemeinmediziner und die wird staatlich zugesichert.
Okay.
Und Wartezeit aber 2, 3, 4 Jahre mittlerweile, vielleicht auch länger. Und ich werde das nie vergessen, hat mich angerufen und gesagt, bei uns im Haus ist eine Neurostelle frei. Kannst du bei mir in einem Haus arbeiten, ne? Und für meine Eltern gleich der Traum war geworden, die Jungs übernehmen.
Zusammen
gleich als Jungassistenten übernehmen die das Haus, ne? Und da war ich dort und dann haben wir in so einem Ding gewohnt, in so einem Pflegewohnheim. Das war schräg, das war riesig, aber wir waren nur 5 Leute da drin.
Oh Gott.
Ja, und dann war das getrennt von so einem Kanickelacker von der Klinik. Also du musst jeden Morgen, das war wie so ein Sperrgebiet, ja, bist du da hingedackelt und nichts los. Braunschweig, 300.000 Einwohner, Wien damals 1,8 Millionen. Also 3 Monate später war ich, glaube ich, depressiv. Und dann hat mein Bruder gesagt, pass auf, ich will ins Herzzentrum nach Berlin. Der wollte ja unbedingt auch weiter Herzchirurgie machen. Und lass uns da hingehen. Und er hat angefangen im Herzzentrum und ich bin dann 2003 bin ich im Neuköllner Krankenhaus gelandet.
Oh Gott.
Ja. Aber es war eine coole Erfahrung. Das ist nochmal eine andere Art von Medizin. Und so bin ich dann auch in der Neurologie geblieben, weil ich bin dann nämlich ich war 9 Monate im Neuköllner und dann bin ich ins Unfallkrankenhaus Berlin. Und das wurde quasi meine Mutterklinik, da war ich die meiste Zeit, da hatte meine Assistenzarzt, Facharztausbildung und bin dann auch von dort weg dann als Oberarzt und das war so, das hat mich sozialisiert hier in Berlin.
Okay.
Ist auch ein geiles Haus, muss man sagen.
Und?
Neurologisch.
Ja, aber so, das heißt, du warst eigentlich, es war so Fragezeichen, Neuro oder Innere und durch einen Zufall ist es dann wirklich die Neuro geworden.
Genau, und du kannst ja immer wechseln, also du kannst dir auch Neuro anrechnen lassen hier für den Allgemeinarzt.
Ja.
Aber nach so, das hätte ich ja machen können. Also ich hätte ja sagen können, gut, die 3, 4, 5 Monate da in Braunschweig, die trete ich in die Tonne, habe ich aber noch gemacht letztendlich, wurde mir nicht angerechnet. Ich hätte dann auch wieder zurück in die Innere. Aber ich habe gemerkt, mir gefällt das Fach.
Was genau hat dir daran gefallen?
Ich glaube, dadurch, dass du ja sehr viel, du musst sehr viel erfragen. Du hast wenig Labor, du brauchst immer ein MRT, also heutzutage geht ja ohne MRT gar nichts. Du brauchst Labor, du brauchst alle möglichen Zusatzuntersuchungen. Aber am Ende, wenn du die richtige Ausbildung hast, und das hatte ich, deswegen sage ich, das Unfallkrankenhaus hat mich so geprägt, weil ich hatte super Oberärzte, die klinisch alles geklärt haben. Klar, brauchten die ein MRT, brauchten Nervenwasser und sonstiges. Aber mit 1 Million Fragestellungen, die waren alle so Columbo-mäßig. Also die sind immer wieder zurück zum Patienten, eine Frage habe ich noch. Mhm. Und das prägt. Ja, und das ist eine super Ausbildung, auch jetzt für die Praxis. Wenn du das nicht gehabt hättest, dann würdest du jetzt manche Sachen gar nicht erkennen.
Aber das heißt ja, dass du auch so ein bisschen Psychologe dann bist als Neurologe.
Unbedingt, unbedingt. Das ist mal so am Rande. Es gibt jetzt die große Diskussion, ob Neurologen weiterhin ein Pflichtjahr Psychiatrie machen sollen.
Hast du das gemacht?
Habe ich gemacht, weil das ist immer noch vorgeschrieben. Und es geht so, der Bundesverband und auch die Bundesärztekammer wollen das abschaffen.
Okay.
Weil sie meinen, die Neurologie hat sich so weiterentwickelt und wer einen Psychiater braucht, soll zum Psychiater gehen. Aber das eine ist, es gibt wirklich Überlappungen im Fach, die sollte man unbedingt kennen. Das zweite ist, dass die psychiatrische Herangehensweise ist nochmal eine andere und die sollte auch jeder Neurologe kennen, finde ich. Und wenn du in der Ambulanz tätig bist, bist du die einzige Anlaufstelle. Also ich habe unfassbar viele Patienten, auch weil ich Persisch kann, die zu mir kommen, die natürlich niemals einen Psychiatertermin kriegen. Und
warum nicht? Weil sie jetzt nur Persisch reden und kein Deutsch? Oder weil die
das würde ich gar nicht so sagen, sondern ich glaube, das ist sicher mit ein Faktor, dass viele Leute sagen, ich kann den gar nicht explorieren. Mhm. Und die Exploration, also wie willst du über deine Gefühle reden, wenn du die Sprache nicht kannst? Ne? Kannst du nicht aufmalen, ein Trauma.
Ja.
Da ist die Sprache natürlich, ja klar, völlig.
Entschuldige, dass ich unterbreche.
Bitte.
Trauma aufmalen, das heißt...
Nein, ich will damit sagen, du kannst, wenn du es nicht verbalisieren kannst, kannst du gewisse Sachen, du kannst dich ja nicht so ausdrücken.
Genau, du kannst dich nicht erklären, du kannst dich nicht mitteilen. Okay.
Und du musst es auch mal so sehen, also das soll jetzt nicht gemein klingen, aber es gibt ja auch Menschen, die ihre eigene Sprache nicht gut können. Ja, und ich bin ja in Wien aufgewachsen, für mich ist Deutsch Muttersprache. Mhm. Nicht? Und wenn du von deinen Eltern Persisch lernst, dann lernst du ja nicht die Exploration von einem Schizophrenen, sondern räum dein Zimmer auf, sei um 12 zu Hause und na, was soll das und welche Note und wer ist der Typ, mit dem du da Fußball spielen gehst.
Ja.
Also das sind die Unterhaltungen als Kind. Wenn du in einem anderen Land aufwächst und die Sprache über die Eltern lernst, dann fehlen dir natürlich so Grundvokabel, also die du ja in der Schule lernst. Na? Wenn du so, sag ich mal, 6., 7., 8. Klasse, geht's ja dann los mit... jetzt heißt das ja so, in Österreich heißt das ja anders, aber ich sage mal, du hast halt Geografie, du hast Politik, du hast das, Philosophie, Psychologie und du lernst ja auch Begriffe, auch im Deutschunterricht. Nicht? Du fängst an zu lesen, dann geht es irgendwann Schiller, Goethe, sonstiges, nicht? Die ganzen Reklamhefte, da sind ja auch 1 Million Wörter drin, die man vorher nicht gekannt hat.
Absolut.
Und wenn du das nicht hast, diese vertiefende Schulausbildung, kennst du die Wörter nicht. Und trotzdem erwische ich mich manchmal, dass ich sage, also ich bin ja schon echt schlecht im Persisch, aber der ist ja auf meinem Niveau. Ja? Und dann merkst du natürlich, gut, der hatte keine Schulbildung.
Oh,
der hat das auch nur in seinem eigenen Land. Ja, trotzdem, ja, kann auch nicht jeder. Das ist halt so. Wenn du sehr, sehr ländlich, so Afghanistan zum Beispiel, die sprechen ja auch Farsi, da konnte nicht jede Frau in die Schule gehen. Aber die kann bei mir, ich verstehe ihren Schmerz. Ich verstehe die Kultur zumindest weitestgehend. Ich kann nachvollziehen, was sie meint damit. Wenn die gewisse Begrifflichkeiten fallen lassen, dann weiß ich, auf was sie hinaus will.
Das ist,
und die fühlen sich dann wohl bei mir.
Ja, das ist auch etwas, was ich nachlese. Also das kann man tatsächlich nachlesen bei deiner Praxis. In den Rezensionen schreiben viele halt, dass du dir enorm viel Zeit nimmst, dass du zuhörst, dass du wirklich richtige Gespräche führst, wo ich mich dann halt gefragt habe, Moment, du bist doch Neurologe und kein Psychologe. Aber jetzt erklärst du mir eigentlich, dass das eine mit dem anderen einhergeht.
Ja, also ich sage Praxisarbeit. Zum Beispiel... Die Hausärzte, die mir zuweisen.
Mhm.
Du siehst bei vielen, also ich muss hier mal eine Lanze brechen, auch für die persischen Hausärzte. Manche sind natürlich voll bis hierher und verwalten ihre Patienten. Ja. Was sollen sie auch machen? Das ist null Vorwurf. Ja. Du hast bei manchen, merkst du, die sind alles. Die sind Hausarzt, Seelsorger, alles in einem. Ja. Und wenn der mich anruft und sagt, ich brauche einen Termin, sofort. Weil ich weiß, der hat schon alles gemacht. Ja, also der ist mit seinem Latein am Ende oder der hat eingesehen, dass er den Fall nicht lösen kann. Also die gibt's auch. Und dasselbe gibt's natürlich oft für deutsche Hausärzte sowieso. Ja. Auch da, vor allem für die älteren Patienten. Also der Hausarzt ist schon, sag ich mal, medizinisch eine extrem sinnvolle Erfindung.
Ja.
Und
wenn man einen guten hat.
Ja, und warum man mit den Leuten reden muss, ist zum einen, ganz kurz nochmal, du sagst Rezension. Also ich glaube, vorgestern habe ich eine bekommen. Jemand habe 2 Stunden gewartet und dann hätte ich keine Zeit für ihn.
Ja, okay.
Weiß ich auch, wer das ist und worum es da geht. Ich will immer nur sagen, ich kann nicht jede Erkrankung behandeln. Und manchmal muss man, ich weiß nicht, wer womit kommt. Aber man wartet, das ist richtig. Ja,
aber also Wartezeiten sind so das Letzte, was mich bei Rezensionen interessieren, sage ich dir ganz ehrlich.
Ja, das stimmt, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin da ein bisschen, mir tut's auch wirklich leid, weil du darfst eins nicht vergessen, jemand, der zum Arzt geht, der hat ja meistens einen Folgetermin. Die Kinder warten, der Ehemann wartet, er muss nochmal zurück zum Job. Und man soll nicht respektlos mit der Zeit von Menschen umgehen. Ich versuche pünktlich zu sein. Manchmal ist es aber so, die Patienten, ich weiß ja nicht, das ist wie eine Wundertüte. Vor allem, wenn die Kopfschmerzen haben, wenn die Schwindel haben, wenn die Rückenschmerzen haben, wenn ganz komisches Kribbeln. Ja? Meine letzte Patientin gestern kam und sagt, ja, die war schon vor 2, 3 Jahren bei mir, Angst vor irgendeiner ganz bösartigen Erkrankung. Jetzt war sie wieder im Krankenhaus und da haben sie eine Nervenwasseruntersuchung gemacht. Da war sie dann 3 Tage und haben alles untersucht und zum Schluss gesagt, durch die Blume, eigentlich haben sie einen an der Waffel. Ja.
Dein Ernst?
Ja, gehen Sie mal zurück zu ihrem Neurologen. Und dann kam sie gestern zu mir. Und wir haben uns auch sehr lange Zeit genommen. Aber Gott sei Dank war das die letzte, weil wir fast eine Stunde gesessen. Und das Problem ist, du hast ja 2 Möglichkeiten. Du kannst den Leuten sagen, ey, pass auf, mach dein Problem nicht zu meinem. Ja, was soll ich jetzt machen? Ja,
also, oh, du bist so herrlich ehrlich.
Nein, aber das ist ja so. Du musst dich entscheiden, welche Art von Medizin du machen willst.
Ja, natürlich.
Oder du sagst, okay, alles, was ich mache, also ich habe jetzt einen jungen Assistenzarzt bei mir in der Praxis und ich sage immer, alles, was wir machen, hat eine Konsequenz für einen anderen. Wenn wir können unhöflich sein, weil meine Aufgabe ist ja nicht, dass der Patient mich gern hat. Ich habe ja meine Kumpels. Ja, aber der muss sich bei mir gut fühlen. Also gut aufgehoben fühlen.
Ja.
Ja, und natürlich ist es gut, wenn du fachliches und menschliches Vertrauen hast. Idealkombo. Ja, also ich selbst bin ja auch Patient und habe manchmal Ärzte, wo ich mir denke, okay, alles klar. Ne? Aber mit dem muss ich ja nicht um die Häuser ziehen. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, der weiß genau, was er tut.
Der kann was.
Genau.
Ja.
Also in dem, was er macht, scheint er mir doch sehr kompetent zu sein. Und das reicht mir.
Ja, sehe ich aber genauso. Nein, stimmt nicht.
Mein Mechaniker ist, man fühlt sich schon unwohl, wenn man hingeht.
Ja, da habe ich keinen Bock drauf.
Na, wenn beim jemand Mechaniker das Gefühl hat, als würde dir einen Gefallen tun.
Ja, aber beim Arzt, nee, ich will schon aufgehoben sein. Ich bin ein richtiger Nazi, was meine Ärzte angeht. So, die sind echt extrem gut gewählt. Deswegen, nee, man muss sich schon wirklich wohlfühlen, finde ich.
Also das wäre halt ideal, ne? Dass man hingeht. Wir haben auch deswegen, zum Beispiel unsere Praxis ist ja ein Altbau, wunderschönes Haus, muss ich auch sagen. Ja, also habe ich wirklich Glück gehabt, dass ich da untergekommen bin. Und wir haben Perserteppiche reingelegt, ein Samovar, Holzmöbel, weil wir gesagt haben, das entschleunigt. Und die Leute lieben es. Vor allem die ausländischen Patienten lieben es. Die kommen hin, sehen den persischen Namen, setzen sich rein und denken sich, okay, hier bin ich wichtig. Ja, aber das ist wichtig, weil ja, du musst dir vorstellen, wenn du als Flüchtling nach Deutschland kommst, musst du ja erstmal ins Heim zum, was weiß ich, dem Amt, und jeder schiebt dich rum. Und wenn es dir nicht gut geht und du kommst irgendwo hin und hast das Gefühl, ja, das kenne ich.
Ja, es ist heimisch.
Ja, das war uns auch, das war ein Nebeneffekt. Also ich habe das nicht so eingerichtet, weil ich mich jetzt auf das eingestellt habe, sondern
natürlich.
Ich wollte mich selbst wohlfühlen, weil ich ja jeden Tag dort bin. Ne?
Schön.
Und obwohl es, glaube ich, im ganzen Iran keine Altbauten gibt, passt der Perserteppich so gut dahin, dass wir gesagt haben, also haben wir in jedem Zimmer.
Als wäre er dafür erfunden.
Witzigerweise. Ja, also irgendwie so ferntechnisch. Nein, aber ich finde da nochmal auf diese Konsequenz zurückzukommen. Wenn du jetzt morgen zu mir kommst und ich kanzel dich ab und sag, weißt du was? Also bring mal den Shit in Ordnung und schau mal, wo du landest.
Ja.
Dann gehst du zum nächsten Arzt und hast das Gefühl, der nimmt mich auch nicht ernst.
Ja.
Dann hast du was Ernstes. Folgst aber seinem Ratschlag nicht. Das ist die Konsequenz, von der ich rede. Das heißt, wenn Menschen das Vertrauen in die Medizin verlieren, ist es viel schlimmer. Und das haben wir unter Corona gesehen. Das natürlich war vieles, also viele Menschen, die sagen, ich habe das seit der Impfung, ich habe das seit Covid. Ja, möglich, sage ich jetzt mal. Wir haben ja auch genug gefunden. So ist es nicht. Also es kamen immer wieder Leute, wo wir da eine Autoimmunerkrankung gefunden haben oder da irgendwas Seltenes und da ein Mangel an irgendwas. Das heißt, ist nicht alles eingebildet. Aber da ist eine Form von Medizin entstanden, ist es nicht im MRT und ist es nicht im Labor, existiert es nicht. Und wenn es im Krankenhaus nicht existiert, und wir reden jetzt nur vom Krankenhausbereich, dann hat es auch keine Diagnose. Und eine funktionelle Störung, also etwas, wo man sagen kann, das hat wahrscheinlich einen psychosomatischen Hintergrund, das ist jetzt nicht immer Einbildung, sondern die Leute meinen schon organischen Kern haben, also irgendwas war sicher. Und quasi deine Seele merkt sich das, dein Gehirn merkt sich dieses Symptom und sagt, okay, dir geht's heute nicht gut, dann kopiere ich das mal. Das holst du dann aus der Schublade, leg die Platte auf und dann hast du das. So funktioniert quasi jetzt ganz vereinfacht.
Ja.
Nicht, dass man in den Shitstorm kommt und sagt, das ist aber anders.
Nein.
Aber ich sage jetzt mal so bildlich gesprochen, so kann man sich das ungefähr vorstellen. Und die Leute müssen erstmal den Pathomechanismus verstehen.
Okay.
Ja, also wenn zu mir jemand mit Migräne kommt, dann male ich das erstmal auf. Ja, der muss verstehen, was er hat. Weil wir über Migräne gesprochen haben, es ist 75% der Therapie ist der Patient selbst.
Also ich habe erstmal ein Jahr auf einen Termin beim Neurologen gewartet. Da kannte ich dich leider noch nicht. Musst du dir mal vorstellen, wirklich ein Jahr, also fast ein Jahr. Vielleicht waren es 11 Monate oder so. Also es war wirklich brutal. Ich bin da auch, eine Freundin hat mir den empfohlen. Und ich war so, ey, okay, ich habe mein ganzes Leben lang Migräne. Dann warte ich halt dieses Jahr. Und ich habe so viel in diesem Termin, weißt du, ich habe so viel davon erwartet und mir erhofft und hatte so, ich war richtig so freudiger Erwartung, da hinzugehen. Und dann war ich da und dann waren das vielleicht, lass mich lügen, 15 Minuten, die ich da drin war mit ihm nicht mal. Mein Mann ist auch mitgekommen damals. Und ich war so abgegessen danach, dass ich echt dachte, so ey, Neurologen so für Also wirklich, weil das Einzige, was er zu mir meinte, war halt so, okay, du musst...
Hast du nicht gesagt?
Nee, ich war richtig abgeturnt von dem. Er meinte halt so, okay, du musst ein Migränetagebuch führen, damit du dir das irgendwie alles notieren kannst, wann, wie, wo. Und ich denke mir so, ey, dein Ernst? Wenn ich eine Migräne bekomme, was für ein Tagebuch glaubst du ist in meinen Gedanken? Da ist nur, ich will sterben eigentlich. So schlimm ist der Schmerz in dem Moment. Als ob ich dann erstmal mein Buch nehme und mir reinschreibe und wenn die Migräne weg ist, dann denke ich auch nicht daran, ah, Moment, so war das ja. Also vergiss mal dieses Tagebuchnummer. Und das andere, was er mir angeboten hat, war Triptane. Mhm. Und Triptane kenne ich ja schon. Und ich finde Triptane richtig scheiße. Und würde ich nie wieder nehmen, weil da ist so die Frage, okay, nehme ich die Triptane, die wirklich dafür sorgen, dass die Migräne weggehen, aber die wirklich extrem viele andere Nebenwirkungen bei mir persönlich hervorheben? Ja. Oder lasse ich es einfach sein? Und dann habe ich mit meinem Mann eine Ernährungsumstellung gemacht. Und ich bilde mir ein, dass das funktioniert hat, weil in der Zeit, wo ich mich anders ernährt habe, hatte ich keine Migräne. Und das kann ich nur sagen, weil jetzt ernähre ich mich wieder ganz normal und habe wieder massive Migräne und auch wirklich oft. Und deswegen will ich auch unbedingt mal zu dir kommen, aber nicht hier jetzt darüber reden, sondern ich will nur sagen, dass man eigentlich so, man fühlt sich so alleine gelassen, so, weil einem das eigentlich... Der Neurologe, den ich halt kennengelernt habe, der hat mir halt gar nicht geholfen. Und dann dachte ich mir so, okay, was ist eigentlich dein Job? So.
Ja, also die gehe ich emotional voll mit.
Ja.
Inhaltlich kann man das nicht alles so stehen lassen, aus einem ganz einfachen Grund. Jetzt kommen wir aber zu dem Punkt, wie verstehe ich meine Rolle? Das eine ist ja informieren. Mhm. Das zweite ist therapieren. Und jetzt kommt der wichtigste Punkt und das ist die Oberphilosophie bei uns in der Praxis. Deswegen haben wir auch zwei Psychologinnen zum Beispiel. Wir arbeiten mit vielen anderen Ärzten zusammen.
Ah.
Das ganze Netzwerk.
In der Praxis?
Ja, wir haben jetzt über alle ehemaligen Kontakte, wir nutzen also jeden, den wir kennen, um den Patienten da oder dorthin zu vermitteln, weil die Leute brauchen Hilfe bei der Krankheitsbewältigung. Das ist entscheidend. Das ist eigentlich eine Urdisziplin des Arztes, die uns immer jetzt mehr Leute, selbsternannte Gurus, Heilpraktiker oder sonstiges, abnehmen, das Wasser abgraben und dann den Leuten zuhören und Lösungen präsentieren, die eigentlich unser Job sind.
Okay.
Und weil du aber reglementiert wirst und du darfst den Patienten ja nur offiziell 18 Minuten sprechen, weil mehr wird ja nicht bezahlt, dann machst du auch nicht offiziell mehr. Ja, das ist so eine Geschichte. Und wenn du... gezwungen bist, von dem wirklich auch zu leben, was du dann da tust, dann musst du auch sehen, dass es klappt. Ja, das soll keine Entschuldigung sein, aber ich will damit nur sagen, manchmal ist es, deswegen hast du so lange Wartezeiten, das macht halt nicht immer alles für den Außenstehenden Sinn, aber du kannst ja auch nicht 2000 Patienten sehen. Du arbeitest dann quasi, also bei uns, glaube ich, ist der Schnitt irgendwie 850, lass es 900 sein, völlig egal. Wir haben immer 1200 Patienten und dann bangst du schon, ob du die alle bezahlt bekommst. Ja, wir haben halt extrem viele, weil wir sehr viele persisch sprechende Patienten haben. Meinst du, sie sind nicht mal versichert, aber dann ist das so. Ja, ich will damit nur sagen, oder die Versicherung läuft noch nicht, ist noch Streit mit Kasse und das und jenem und da kann man die nicht einreichen. Aber es ist völlig egal, das ist nicht das Thema. Ich will nur sagen, die Uraufgabe ist, dem Patienten beizustehen.
Ja, was machen die meisten heute nicht mehr?
Ich weiß. Aber, und jetzt muss man auch ein bisschen den Spiegel vorhalten. Wenn ich dir sage, sagen wir mal, wir haben Hausnummer 100, sind viel mehr, weiß ich, aber weil wir auch gerade eine Studie machen über Migräne, also zum Thema Migräne. Nehmen wir zum einfachen Rechnen 100 Patienten, die ich habe, kannst du 5 nehmen, die wirklich bereit sind, diese 75% zu machen, die sich hinsetzen, hätten die Krebs, würden die sofort.
Ja.
Ja?
Ja.
Hätten die einen Herzinfarkt, dann würden die aufhören zu rauchen, zu saufen, alles Mögliche machen. Ne? Das ist jetzt auch mit diesem ganzen Longevity, da siehst du das ja. Also wer ist wirklich motiviert, das für sich zu machen? Und bei Migräne ist es so, das ist eine Erkrankung, die die Leute kennen, die sie schon seit der Kindheit, Jugend, Adoleszenz, junges Frauenalter, Männeralter, was auch immer. Und die in dem Moment für 1, 2, 3 Tage super furchtbar ist, aber eben nur portioniert. Und man weiß, hat man 1 Million Mal gehört, man hat sein MRT gehabt, sein Labor gehabt, man wird daran nicht sterben, es ist okay. Und dann hadert man mit den 5 Medikamenten. Gut, wozu braucht man den Kopfschmerzkalender? Der ist natürlich so, die Schmerztherapeuten sagen, ja, um Gottes Willen, man soll nicht immer an seine Krankheit erinnert werden. Das ist richtig. Aber die Anzahl der Kopfschmerzen, die Form der Kopfschmerzen und was du gemacht hast, definiert ja auch die Form der Migräne irgendwo. Das heißt, ist es episodisch, ist sie chronisch, ist es eine komplizierte Migräne, ist es eine, die zum Beispiel zyklusassoziiert ist, taucht die vor allem bei Stress auf, ne? Du musst ja ankreuzen, was, also Triggerfaktoren, nicht? Und das ist extrem wichtig, weil du kannst dich ja nicht nur off-label bewegen. Das heißt, manche Medikamente sind eben nur für diese Phase zugelassen, manche Medikamente für diese Phase. Und der Arzt muss sich irgendwie festlegen und sagen, ja, okay, das sind die Daten und ich suche das aus und ich suche das aus. Deswegen ist der Migränekalender ein Muss. Also klar, den zu führen, ich bin ganz bei dir. Ich will nur sagen, der hat schon seine Berechtigung. Zum Beispiel, wir machen viel Antikörpertherapie. Und bei der Antikörpertherapie, die gilt als erfolgreich, wenn du so um die 50% Reduktion hast. Na, wie willst du denn das wissen? Ja, wollen wir dann Knochen werfen bei mir in der Praxis oder Tauben beobachten? Also das muss ja irgendwo Daten, nicht? Das ist moderne Medizin. Also wir brauchen das schon zum
Abgleich. Das heißt, ich muss so einen Kalender führen, ja?
Prinzipiell ja. Nein, das ist nicht dauerhaft, sondern es geht darum, rauszufinden. Ja, nicht alle meine Patienten führen einen Kalender, aber ich muss ungefähr wissen, mit wem ich es zu tun habe. Mhm. Du musst dein Gegenüber kennenlernen. Und wenn der 3 Monate seinen Kalender führt und die kommen alle 4 bis 6 Wochen und zeigen sich mal kurz bei der Tür, das haben wir so vereinbart, wir haben so eigene Migränetage, dann kommen die, zeigen kurz den Kalender.
Echt jetzt?
Ja, ja, weil wir die, naja, wenn ich dem jetzt einen Termin gebe, also schau mal, wenn du heute anrufst in der Praxis, heute war das ja, hatten wir wieder so ein Streitgespräch, dann haben wir geguckt, der nächste freie Termin ist im Februar.
Siehst du?
Und
aber
dann sagen wir natürlich,
heftig.
Es ist heftig, aber was soll ich machen? Manchmal kommen Patienten bei mir in die Praxis und sagen, also ich will jetzt nicht so lange warten. Sag ich, wissen Sie was, hier ist unser Kalender, suchen Sie sich einen Typen aus oder eine Frau, rufen Sie an und sagen Sie, ich nehme deinen Termin. Ich habe damit nichts zu tun, machen Sie es. Ja. Aber warum soll ich das übernehmen? Ich kann doch niemanden absagen.
Ja, nee, natürlich ja? nicht.
Und wir haben natürlich nur vom bis offen, also das ist halt so. Ja. Aber es gibt ja Gott sei Dank diese KV-Sprechstunde, die finde ich ganz charmant, muss ich sagen. Wo du über die 116, 117 mit so einem Notfallcode relativ schnell einen Termin kriegst. Okay, in ganz Berlin natürlich. Aber hilft. Ja, also wir haben mehrere Termine davon freigeschalten, weil wir wissen, wie die Patienten hier kommen.
Das heißt, jemand, der diesen Kalender macht, darf einfach regelmäßig kommen und ihn dir dann einfach präsentieren? Oder
ja, also regelmäßig, wir vergeben schon Termine. Also ist nicht so, das ist jetzt nicht hier dicke Max, wo die Leute einfach reinkommen in der Öffnungszeit.
Ja.
Sondern das Team ist so gut geschult mittlerweile,
ja,
dass sie wissen, der hat MS, der hat Epilepsie, der hat Parkinson, der hat so. Und manche Erkrankungen brauchen ihre Zeit. Also du kannst nicht Patienten gleich behandeln und alle nur nach dem, wann ist der nächste Termin frei.
Ja.
Sondern wir haben gesperrte Termine in unserem eigenen System. Also wenn du zum Beispiel auf Doktorlib gehst, da wirst du bei mir 1 oder 2 Termine finden. Das war ganz am Anfang anders. Aber wir haben jetzt einen großen Stamm aufgebaut und wir müssen auch schnell reagieren. Wir haben Gott sei Dank ein MRT im Haus. Also die Patienten kommen super schnell bei uns beim MRT ran. Das ist ein Riesenvorteil. Und wenn die unten waren und wir haben offen, ist die Vereinbarung, die kommen einfach hoch und zeigen den Befund. Weil bis ich dem nochmal einen Termin, ist ja witzlos.
Ja, klar.
Es
muss ja schnell gehen.
Genau.
Also manchmal muss es zumindest
richtig
schnell gehen.
Ja, also wenn sich jemand Sorgen macht, ja.
Ich habe auch, also du hast gerade gesagt, nein, gleich. Ich habe auch gesehen, dass ihr in deiner Praxis, ihr behandelt auch Schlafstörungen und Depressionen. Ist das alles neurologisch?
Nein, aber letztendlich ist es ja so, wie ich gemeint habe, manche Felder sind ja überlappend.
Ja.
Echt? Also du kannst natürlich aus neurologischen Gründen eine Schlafstörung haben. Aber manche Erkrankungen sollte ja, wie soll ich sagen, jeder irgendwo können. Ja, also ich finde, eine Depression ist so weit verbreitet, dass zumindest jeder Arzt sie erkennen sollte.
Woran?
An den klassischen Symptomen. Also es gibt ja Kardinalsymptome und Nebensymptome, aber ich sage jetzt mal, wenn jemand dauerhaft niedergeschlagen ist, eine Antriebsstörung hat, alles fällt ihm schwer, kommt nicht aus dem Bett, kommt nicht in den Knick, verschiebt Sachen.
Ja.
Und du merkst, das ist nicht sein Energielevel.
Ja.
Ja, das würde man so grob als Antriebsstörung. Dauerhaft traurig, Anhedonie, ist nicht mehr in der Lage, sich zu freuen zum Beispiel. Ja, alles, was früher Freude gemacht hat, ist egal.
Aber ich dachte immer, das hat was mit Gefühlen zu tun, jetzt sagst
ist ja
du.
So.
Aber es hat nichts mit dem Gehirn zu tun?
Naja, also wenn wir davon ausgehen, guck mal, machen wir es mal ganz, ganz, ganz. Ich lehne mich jetzt mal ganz weit aus dem Fenster,
ja,
und sage, die Seele ist ja ein Konstrukt, damit der Mensch etwas verstehen kann.
Okay.
Ja, aber im Prinzip gibt es ja keine so Seele. Wo
nein,
bist du die seit dem
kannst du nicht anfassen.
Ja, ja, seit, weiß nicht, 3000 Jahren suchen die Leute den Platz, wo sie verorten wollen. Nicht? Also ist es im Herz, ist es in der Galle, ist es im Kopf, völlig egal. Das dient dazu, die Sachen auch plastisch zu erklären.
Mhm.
Ja? Und natürlich sind das neurochemische Prozesse. Wir haben Serotonin, wir haben Dopamin, wir haben Cortisol, wir haben alle möglichen Schlafprozesse. Also das wäre jetzt eine eigene Sendung von 10 Stunden, das zu erklären. Und das spielt natürlich zusammen. Also wenn es jemanden, es kann ein Ereignis passieren, ich gebe dir mal einen Autounfall.
Mhm.
Ja, du warst vielleicht gar nicht schuld. Und das nimmt dich mit. Das raubt dir erstmal den Schlaf, weil es ist etwas, was dich dauerhaft beschäftigt.
Mhm.
So. Jetzt schläfst du ja nicht in der Nacht, wenn dich etwas dauerhaft beschäftigt.
Nein.
Du hast das Gefühl vielleicht, ja, und du hast die eine oder andere Tiefschlafphase, aber du hast ja einen Zyklus, den du durchlaufen musst. Das heißt, die Physiologie, wie es im Idealfall ist, ist ja anders. Okay, und dann ist die gestört. Dann bleibt die vielleicht gestört und du findest nicht mehr zurück. Du bist dann am Tag nicht mehr so fit. Das Trauma oder dieses Erlebnis geht aber nicht weg. Und es zieht dich immer weiter runter. Dann ist das ganz weit weg, aber du bist schon am Boden, weil du ständig gestresst bist. Ein Körper, der nicht schläft, gesundet nicht. Also, kommen wir nochmal ganz kurz auf nochmal Kopfschmerzen und alles zurück. Die erste Frage, die ich immer stelle, ist, wie schlafen Sie? Das ist eine Kernfrage. Und das hat was mit medizinischem Verständnis zu tun, nicht in welchem Fachgebiet das ist. Ob der jetzt eine Atmungsstörung hat oder so, das weiß ich auch nicht. Da schicke ich ihn zum Spezialisten. Ich muss auch nur drauf kommen, dass er es hat. Und Schlaf ist ja nicht nur passive Tageszeit, das ist die Kernzeit, in der gesundet der Mensch. Alle Prozesse, die uns aufräumen, die wir verarbeiten, Gedächtniskonsolidierung, das passiert alles im Schlaf. Und wenn der gestört ist, ja, passiert gar nichts. Und wenn ich Patienten habe, zu mir kommen und sagen, Mensch, ich habe gehört, Sie kennen sich aus mit Longevity und so, und sagen Sie mal, welche Supplemente soll ich nehmen? Wie viel schlafen Sie denn? Ah, ganz schlecht, um 2 bin ich wach, dann schlafe ich um 4 wieder ein. Du kannst ja alle Supplemente nehmen, die Toilette runterspülen, werden nichts bewirken. Nix. Weil wenn du oben was reinschüttest, der Körper automatisch dagegen steuert. Du weißt gar nicht, ob das da landet. Das heißt, du musst erstmal, wer nicht gesund ist, kann nicht gesund bleiben.
Mhm.
Und wer nicht schläft, ist nicht gesund. So einfach ist die Geschichte. Und das ist eine Mega-Volkskrankheit. Also häufiger als Migräne, häufiger als Depression.
Ja, ja.
Weil die Leute es selbst nicht wissen, weil sie ein Gefühl haben, dass sie ja trotzdem schlafen.
Und was kann man dagegen tun?
Schlaftagebuch? Nein.
Nee,
die Frage ist, also ist sich jemand bewusst...
War es gerade ein Witz mit dem Schlaftagebuch?
Nein, gibt's. Also ich hab da, du sollst ja aufschlafen, wie du dich am nächsten Tag fühlst und so. Aber es gibt ja so Standardregeln. Ja, die Frage ist natürlich immer, was habe ich für einen Lifestyle? Also gehe ich immer um, bin ich im Nachtschichtsystem und an den Tagen... Also ich gebe dir ein Beispiel, Assistenzarzt damals. Auf der Intensivstation, 3-Schichtsystem. Dann hast du Spätdienst, gehst aber trotzdem noch am nächsten Tag, gehst am Abend noch weg. Ja klar, du bist 27, 28, warum sollst du das nicht machen?
Dann willst du erleben.
Genau, also ich bin nach Berlin gekommen, genau in dem Alter, aufregende Stadt, machst du. Dann hast du auch noch die Nachtschicht, das heißt, deine innere Uhr wird sowieso komplett torpediert. Ja? Dann soll es Menschen geben, die Alkohol trinken. Und Alkohol fragmentiert den, ja, falls meine Eltern den Podcast sehen. Ne? Also die...
Wir gehören nicht dazu.
Nein. Aber ist ein Narkotikum eigentlich und kann bei manchen Leuten den Schlaf massiv fragmentieren. Das heißt, wer lange, lange, lange Alkohol trinkt, kann zum Beispiel immer wieder in der Nacht wach werden. Und das ist das, was viele Patienten berichten.
Ich muss das verstehen, was heißt, wer lange Alkohol trinkt. Wer jeden Tag trinkt?
Zum Beispiel. Muss nicht jeden Tag sein, aber wer über viele, sag ich mal, über einen geraumen Zeitpunkt, du kannst es nicht an Jahr, Tag, Monat festmachen, weil der Körper reagiert ja anders.
Können wir regelmäßig sagen? Also wer regelmäßig Alkohol trinkt?
Ja, ich finde das ein ganz guter Begriff, weil zum Beispiel, ich habe ja auch immer wieder Patienten, dann fragst du nach illegalen Drogen und dann guckst du seit 40 an und du denkst dir, wow, das sieht aber blendend aus. Und dann hast du junge Menschen, die haben 2-mal gekifft und schon die Halluzinose und ich weiß nicht was. Und du denkst, passt nicht. Ja, das heißt, gerade was so Drogen betrifft, gerade was so schädliche Substanzen betrifft, genauso Handykonsum und alles Mögliche, da ist ja jeder anders. Ja, und auch bei Ernährung. Ne? Jeder reagiert anders auf den Döner. Ja, so. Ich will damit nur sagen, aber regelmäßig ja, und das kann die Schlafarchitektur zerstören. So. Und wenn du natürlich die Leute da sitzen, weil es hilft ihnen beim Einschlafen. Ja, weil es ein Narkotikum ist. Aber die schlafen nicht gut, wiederholen ihre Zyklen nicht und am Ende sagen sie, ich kann mir nichts mehr merken. Ja, natürlich. weil in der Nacht das Gehirn konsolidiert. Informationen wird ab einem gewissen Zeitpunkt gespeichert. Das Gehirn stellt sich darauf ein, alle Hirnareale schwingen mit einer Frequenz und dann wird Wissen transportiert.
Woher weißt du das denn bitte schön? Also hast du es, nee, ich meine es ja. ernst. Hast du es einfach gelesen oder
ja,
kann man es sehen oder woher weiß man das?
Also in der Uni lernst du das nicht. Damals nicht. Also ich habe ja vor 25 Jahren und länger studiert.
Nein, es war doch erst gestern.
Nein, ist doch ein bisschen her. Ich bin stolz auf meine grauen Haare, die ich noch habe.
Also Entschuldigung vieles, für die Frage, aber es ist ja das
nein,
Gehirn.
Nein, es ist natürlich so,
meine?
Dass du, also vieles, was über die Gehirnfunktion, Neurochemie, natürlich lernst du das und du musst dich auch regelmäßig fortbilden. Und mittlerweile muss ich ehrlich sagen, also seit 2-3 Jahren gibt es sensationelle Fortbildungen, weil die alle im Streaming-Format sind. Es gibt On-Demand-Videos, die habe ich jetzt für mich zum Beispiel entdeckt, ja, wo ich sage, wenn ich zu Hause bin und ich habe Zeit, so 90 Minuten hat man. Statt einem Film guckt man sich was an. Was
machst
man,
du?
Muss ich, weil das Problem ist, wenn du im Hamsterrad bist, du wirst gut in einer Sache. Ja, aber du kannst nicht alles mehr abdecken. Medizin ist so breit gefächert und jeden zweiten Tag erfinden die ja was Neues und allein die Krankenhausmedizin, die ganzen neuen Entzündungen, Schlaganfallgeschichten und ich weiß nicht was. Und wenn du mal aus dem Krankenhaus raus bist, dann verlernst du das ja auch.
Ja.
Aber du musst ja trotzdem die Briefe verstehen.
Ja, unbedingt.
Nicht? Du hast einen Patienten, der geht dahin, kommt zurück und sagt, ja, und ich habe eine Sonderform von einem Schlaganfall und dann haben die gesagt, es könnte auch das sein oder das und dann liest du dir durch und denkst, ja, wirklich. Das heißt, also es gibt, wir haben ganz in der Neurologie, muss ich zumindest sagen, haben wir ganz gute Zeitschriften auch, die aktuelle Neurologie, der Nervenarzt. Zum Beispiel, ich habe noch die Neurorehabilitation, lese noch den Geriater. Also das sind so Sachen, du liest ja nicht alles. Ja, wenn ich alles lesen würde, was ich per Post kriege, wäre ich der intelligenteste Typ in ganz Berlin.
Aber du findest es schon richtig spannend.
Naja, also manche Sachen, machen wir es mal anders. Ich habe zwei Informationsquellen. Für mich persönlich entdeckt. Drei vielleicht. Das eine ist natürlich, was du per Post bekommst, die ganzen Fachzeitschriften.
Ja.
Die musst du lesen. Neuigkeiten liest man. Also interessante Themen sollte man können. Jetzt ist ja zum Welt-Alzheimer-Tag gewesen. Da gab es viele Studien und viel. Und wir beschäftigen uns in der Praxis extrem damit. Weil ich auch.
Also, mit Alzheimer?
Ja, weil ich habe diese Zusatzbezeichnung Geriatrie und die Leute suchen mich explizit deswegen auf. Und sagen, also meine Frau hat das, mein Mann hat das. Ich habe, oder junge Leute kommen und sagen, kann ich Alzheimer bekommen? Das heißt, das ist bei uns schon ein ganz großes Thema.
Kann man einfach so schon jungen Alter Alzheimer bekommen?
Ja, also wenn du eine genetische Komponente hast, natürlich.
Aber eigentlich nicht, oder?
Eigentlich nicht, ne. Weil, naja, letztendlich wird jeder mit der Veranlagung dazu geboren, aber nicht bei jedem bricht's aus.
Okay.
Ja, das heißt, wenn wir haben ja jetzt noch diese Bluttests nicht. Also ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, was passiert, wenn wir diese Bluttests haben und man kann zumindest Alzheimer-Risiken abschätzen, dann wird hier ganz schön viel Panik entstehen, weil die Leute den Mechanismus noch nicht, wie soll ich sagen, verinnerlicht haben, dass man die Krankheit oder die Veranlagung zu einer Krankheit haben kann, aber daran nicht automatisch erkrankt. Sondern immer, wenn der Körper aus der Schieflage gerät, wenn irgendwas noch dazukommt, was die Balance bricht, dann hat eine Erkrankung, die veranlagt ist, auch die Chance durchzubrechen.
Okay.
Und Schlafstörung ist ein sehr hohes Alzheimer-Risiko.
Nee,
Depression
oder?
Ist ein
Haben mehr Frauen oder Männer Alzheimer?
Oh, gute Frage. Ich wusste das sogar. Sehr gute Frage, muss ich passen.
Was würdest du jetzt so
schätzen?
Ja.
Aus dem Bauch heraus habe ich viel mehr Patientinnen als Patienten.
Frauen?
Aber ich glaube, das liegt daran, dass die...
Es liegt daran, dass wir so einen Stress haben mit ihren Männern den ganzen Tag zu Hause und deshalb nicht schlafen können.
Definitiv.
Ja,
definitiv.
Okay.
Aber ich glaube, dass viele entweder ihren Mann überleben und also die Männer auch natürlich immer noch früher sterben als die Frauen.
Nee, ich habe keinen Bock, ihn zu überleben.
Das ist das eine. Aber das zweite glaube ich auch, dass es bei Männern vielleicht später diagnostiziert wird.
Also bei all den Krankheiten, die du so behandelst. Ich meine, das ist jetzt wirklich eine etwas kuriose Frage, die ich dir eventuell stelle. Ich bitte um Verzeihung, aber ich bin neugierig. Du hast von MS gesprochen, wir haben über Migräne geredet, du hast Parkinson erwähnt. Schlafstörungen, das sind so Kleinigkeiten vermutlich für denjenigen, der nicht darunter leidet. Alzheimer, Demenz. Welche Krankheit ist denn so die... Nicht falsch verstehen, alle Krankheiten sind schlecht. Aber was ist denn so die spannendste Krankheit? Also so, welche Krankheit ist so spannend, weil, ja, weil, also verstehst du, was ich meine?
Ja, also von, naja, man muss sich eins überlegen. Also wenn es rein um die Pathophysiologie geht.
Ja.
Also wenn man sich überlegt, wie entsteht diese Erkrankung?
Ja.
Dann würde ich natürlich sagen, sind alle autoimmunologisch entzündlichen Erkrankungen ganz weit vorne natürlich, weil du ja versuchst zu verstehen, warum reagiert der Körper ausgerechnet bei dem Menschen so.
Ja.
Und du versuchst ja nicht nur eine Erkrankung zu verstehen, sondern auch die Therapieansätze und zu sagen, okay, auf was können wir uns einstellen? Ja. Jetzt ein Spannungskopfschmerz, eine Migräne und eine Epilepsie, sicherlich für sich Top-Themen, keine Frage. Ja, auch wenn du das wissenschaftlich herangehst, wirst du denken, wow, geiles Thema. Aber jetzt im Alltag denkst du dir, der Drops ist gelutscht, das gibt's seit 1 Million Jahren. Ja, und hat es schon damals gegeben. Ne? Also wir wissen, die Leute, die Migräne hatten, haben Kopf aufgemeißelt bekommen, damit der böse Geist entfleucht. Ja? Also so, im Nachhinein hat man das so identifiziert, dass es quasi eine OP war, um Kopfschmerzen zu heilen. Ich will damit nur sagen, das begleitet den Menschen schon ewig. Ich finde, als nicht Arzt, sondern als Mensch,
ja,
ist ja für mich alles, was in diese Richtung Neurodegeneration geht.
Was ist das?
Also alles mit Alzheimer, Parkinson und so.
Ah, okay, danke.
Für mich das Spannendste, weil es ja den wahnsinnigen Unterschied macht, wie du quasi dein Leben beendest. Das heißt, lass es mich so ausdrücken, manche Erkrankungen sind einfach Pech, aber unter guter Therapie im Griff zu kriegen.
Hm.
Also gerade bei MS haben wir jetzt viele Patienten, die Antikörpertherapie haben, die haben keine Schübe, denen geht's gut. Ja, wir wissen nicht, was danach kommt, weil es gibt keine Langzeitstudien. Und es gibt dann so, wie soll ich sagen, Gott sei Dank haben wir hier in der Charité eine gute MS-Sprechstunde, die uns ja versorgt mit Protokollen.
Mhm.
Also jetzt nicht aktiv, sondern man sieht quasi, was die bei den Patienten planen. Und dann sagst du, okay, die machen das jetzt so und du lernst und du gehst auf die Kongresse und dann kommen die Superstars und sagen, also wir haben uns jetzt dafür entschieden, das jetzt so zu machen. Nicht? Und dann immer ein Lernprozess.
Mhm.
Aber ich habe einige Patienten, die jetzt, seit sie Antikörper haben, die vorher viele Schübe hatten, viele Herde im MRT, sehr stabil sind. Also wir sehen, eine wirklich hässliche Erkrankung ist im Griff. Selbst bei einigen Epileptikern sehen wir unter der und der Kombination, also wir haben einen ganz guten Draht zu einer Epilepsieklinik hier, zum Beispiel Bernau, wo wir Patienten hinschicken und dann kriegen die eine Zweifach-Dreifach-Kombi oder manchmal sagen, das ist ganz falsche Medikament, der braucht nur dieses eine. Relativ stabil. Ja, das ist halt Trial and Error.
Krass.
Ich kenne keinen, wo du sagen kannst, der Alzheimer ist stabil, weil das ist eine progrediente Erkrankung, von der wir wissen, die Pathophysiologie ist darauf ausgerichtet, dass es dem irgendwann immer schlechter geht. Und das ist deswegen auch bei uns so ein bisschen hobbymäßig, weil letztendlich ist, wenn du diese Erkrankungen nimmst, nehmen wir mal Alzheimer, weil das ist ein gutes Schlagwort und jeder kann sich was unter vorstellen,
ja,
ist 45% davon sind behandelbar. Also wenn du die Risikofaktoren nimmst, also wenn du die Genetik und Alter und Geschlecht alles weglässt,
ja,
dann bleiben Bluthochdruck, Diabetes, Fettstoffwechselstörung, Hörstörung, Schulbildung, alles das, regelmäßig Sport, Umweltgeschichten natürlich auch. Aber wenn du so die Blockbuster rausnimmst, kannst du natürlich sagen, das ist also präventiv schon angreifbar. Und jetzt kommt ja dieses Modewort, ich mag es nicht so, Longevity, weil letztendlich ist ein bisschen schwammig, aber das ist präventiv. Und das deckt sich. Also wenn jemand sich zu sich selbst gut ist, kann er vieles verhindern. Und wenn wir jetzt nochmal den Kreis schließen und wir kommen auf die Migräne zurück. Und ich sage dir zum Beispiel, was diese 75% für dich wären, dann würdest du sehen, dass wenn du das machst, schon genug Topics aus der Schlaganfallprävention, Alzheimerprävention und generell im Longevity machst. Weil es geht um Ernährung, es geht um Sport, es geht um Psyche, es geht um Schlaf. Und das sind die Key Facts. Das sind die Sachen, die du bei allen Erkrankungen bedenken musst. Ich gebe dir also quasi ein Beispiel. Wenn Patienten zu mir kommen, sage ich immer, wer nicht gesund ist, kann nicht gesund bleiben. Das heißt, es macht keinen Sinn, sich heute Gedanken zu machen, um zu sagen, soll ich jetzt Magnesium nehmen oder Kreatin oder Eiweißshakes, wenn du schon verfettet bist und kurz vorm Diabetes stehst. Ja? Nein, es ist so. Das heißt, du musst dir Gedanken machen. Wenn Patienten zu mir kommen und sagen, was halten sie vom Eisbad oder von der Kältekammer oder von solchen Sachen, dann musst du dich auch mal mit der Realität konfrontieren und sagen, passen Sie auf, wenn Sie jetzt Ronaldo-mäßig, Sie sind Porsche 911 GT. Auf der Straße, sage ich jetzt mal, als noch finanzierbares Straßenvehikel, konkurrenzlos. Wir reden jetzt nicht vom Lamborghini und so, aber so als normales Auto konkurrenzlos.
Ja.
Und du beschließt morgen, du möchtest hier Formel 1 oder Formel 3 oder was auch immer mitfahren, auf irgendeiner Rennstrecke, dann ja. Geh ins Kältebad, mach das, nimm irgendwelche Tabletten. Aber wenn du ein Ford Fiesta bist, dann brauchst du das nicht. Ja, sondern ist es entscheidend, dass du aufhörst, Fett zu essen, zu rauchen, zu saufen, dich einfach mal bewegst und du lebst automatisch 30 Jahre länger. So. Und dann kommt etwas, was immer passiert. Die Patienten sind angefixt, hören auf zu essen und alles gleichzeitig. Hören auf zu rauchen, zu trinken, Fett zu essen, gehen dreimal ins Fitnesscenter, gehen jeden Tag joggen, verletzen sich den Knöchel, verletzen sich die Schulter und es ist wieder alles kaputt. Ja, und dann kommen sie mit der Erkenntnis, das hat ja alles nichts gebracht. Deswegen arbeiten wir zum Beispiel hier mit Low-Hanging Fruit. Und Schlaf ist ein Low-Hanging Fruit und ein extrem wichtiges. Dass du sagst, okay, sie können nicht abnehmen, der ganze Metabolismus wird nicht funktionieren, wenn du nicht schläfst. Deine Performance wird immer schlecht sein. Das ist so.
Ich habe Angst, dass deine Eltern diesen Podcast eventuell hören könnten, deswegen zügle ich jetzt meine Zunge, aber es ist so richtig, Schlaf ist so mein größter Feind. Also ich liebe es zu schlafen. Ich finde Schlafen großartig, aber es ist halt nicht so einfach.
Du, deswegen. Also ich habe gar keine Angst, das hier zuzugeben. Ich habe selbst schwere Schlafstörungen gehabt, habe alle möglichen Tabletten selber probiert.
Brutal.
Und jetzt mittlerweile, es ist wirklich so, du musst dich an ein paar Sachen halten. Und das eine ist ja Schlafregularität. Das ist viel wichtiger als alles andere, dass du dir immer eine Uhrzeit suchst, zu der du plus minus halbe, dreiviertel Stunde ins Bett gehst und auch wieder versuchst, da aufzustehen. Da, wirklich Handy aus der Hand, ich schaff's nicht. Ja, weil wenn du selbstständig bist, natürlich, du guckst nochmal eine E-Mail, du guckst das, ja. Die Kollegen, die selbstständig sind, die kommen um 23 Uhr dazu zu lesen, was du denen um 8 in der Früh geschrieben hast. Ja, wenn die OP-Tag haben, dann kriegst du eine wichtige Antwort.
Ja, heißt ja, dass du dann auch einen ungesunden Schlaf hast.
Ich habe auch einen ungesunden Schlaf.
Ja, aber
ich könnte topfit sein und 10 Jahre jünger aussehen.
Ja, ja. Warum machst du es nicht?
Naja, ich könnte jetzt nur gut schlafen, wenn ich richtig heftige Medikamente nehme. Und ich habe so ein bisschen Ehrgeizproblem, dass ich sage, okay, ich muss das selbst, also ich habe angefangen, die Ernährung umzustellen, ich habe angefangen, diese Schlafregularität ganz in den Vordergrund zu stellen. Ja, habe 3 Wecker, die mich daran erinnern, ding, 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 gleich geht's los. Dann habe ich
auch, deswegen lache ich. Bei mir ist auch so, Schlafmodus fängt gleich an. Man denkt hier nochmal so, ich kenne das.
Ja, dann habe ich diesen...
Mach dich bereit.
Also es gibt ja diese Tracker, diese alle möglichen Devices, ganz egal, ob es... Ich will ja keine Namen nennen, aber es gibt ja so viele von diesen Gesundheitsdingern, Fitness-Trackern. Für den Schlaf, das habe ich, damit ich immer sehen kann, wie es war. Und ob das meinem tatsächlichen Empfinden entspricht.
Und ist das so?
Gar nicht.
Null.
Also für mich, ja, wo ich mir dann denke, sag mal, ich war in der Nacht 4-mal am Klo, ist dir das nicht aufgefallen? Und ich habe das Ding am Finger, ja, und mich quasi ans Bettende gelegt. Also das war, ja, aber dann ist es so, zum Beispiel, man soll ja 4 Stunden vorher nichts essen, man soll 2 Stunden vorher nichts trinken. Ja. Und damit der Schlaf halt leichter vonstatten geht. Ja, gut, aber jetzt bin ich ein Abendesser.
Ja, und das Leben sollte auch noch irgendwo lebenswert sein, oder? Ich meine.
Ja, das ist so immer die Frage, welche Prioritäten man setzt. Es ist bitter, ich sage ja, es ist nicht einfach.
Nein, kann
ja, deswegen. Aber ich finde, es gibt so ein paar Sachen, die jeder probieren sollte, denn am Ende ist es wieder so, dass die Opfer, die man jetzt bringt, sich natürlich massiv auszahlen. Also das Past Me kann wirklich extrem viel für das Future Me machen. Das ist einfach so.
Egal, ab welchem Alter man damit beginnt, also kann man jetzt sagen, mach, weil du kannst damit noch viel verändern? Oder ist bei mir schon der Drops gelutscht? Und bei
gar
mir
nicht, gar nicht. Also ich glaube, es ist immer so, wenn jemand eine chronische Insomnie hat, also eine chronische Schlafstörung,
ja,
dann ist es natürlich so, dem empfehle ich, gehen Sie mal ins Schlaflabor, damit wir sehen, überhaupt in welcher Uhrzeit das Problem auftritt. Also ist es eine reine Einschlafstörung, ist es eine Ein- oder Durchschlafstörung? Ist das?
Aber im Schlaflabor ist es ja eine ganz andere Umgebung als zu Hause.
Ja, also es gibt ja mittlerweile auch Devices, die man mit nach Hause nehmen kann.
Ja.
Da habe ich nur keine Erfahrung, weil wir die natürlich nicht verordnen. Das ist ja auch immer so eine Kassengeschichte.
Ja, ja.
Kann ja nicht jeder alles machen. Also mein Bruder hat ja so ein Institut.
Mhm, was für ein Institut?
Na, das ist hier am Roseneck in Berlin, so ein privatärztliches Zentrum.
Okay, cool.
Da sind viele eingemietete Kollegen, sage ich jetzt mal.
Dein Bruder hat ein privatärztliches Zentrum, hast du gerade gesagt?
Ja.
Dann ist ja der Wunsch deines Vaters... Arbeitest du da gelegentlich?
Ja.
Dann ist ja der Wunsch deines Vaters komplett in Erfüllung gegangen. Ihr habt nur nicht das in Bamberg übernommen oder wo das war, sondern...
In Braunschweig.
Braunschweig,
wir
genau.
Wir operieren auch nicht, aber...
Aber ist ja egal.
Mittlerweile ja. Definitiv.
Ist doch.
Mittlerweile definitiv. Nein, aber ich wollte jetzt gar keine Schleichwerbung machen. Nein,
nein, ich finde das im Gegenteil. Was kann man denn... Du bist da auch gelegentlich? Kann man dich da auch antreffen?
Kann man. Donnerstags bin ich immer da. Aber ich wollte auf was zurückkommen. Also der hat das mit einem ehemaligen Arbeitskollegen gemeinsam da eröffnet. Und das gab es schon so in kleiner Form und deutlich weiterentwickelt. Und da sind jetzt sehr viele Ärzte mit eingemietet. Und die haben da ihre Slots. Und deswegen, wenn man da hingeht, dann muss man eigentlich, hat man alle seine Ärzte vor Ort.
Aber das ist cool.
Von Augenarzt bis Gynäkologe bis
das
Hautarzt
ist
bis allem.
Super.
Und das heißt, alle Diagnostiker soweit möglich vor Ort. Und wenn du aber so einen holistischen Ansatz hast, also sagst, okay, ich habe schon alle Ärzte da,
ja.
Da musst du auch holistisch denken. Und dann ist es wichtig, dass du auch Profile definierst, wo du sagst zum Beispiel, wenn jemand kommt, 45 Jahre, Polizist, Lehrer, was auch immer,
ja.
Sagen wir mal der klassische Beamte, und sagt, okay, irgendwie, ich bin nicht mehr ich. Ich schlafe schlecht, mir geht's nicht gut. Und dann musst du dich natürlich auch inhaltlich weiterentwickeln und sagen, okay, der hat ja so viel Sorgen oder der hat so viel Probleme, du machst erstmal ein Check-up. Aber du kannst schon viel machen. Du musst nicht jeden ins Schlaflabor schicken. Ich will nur immer den Kreis schließen und sagen, du kannst natürlich über gewisse Blutwerte auch schon viel rausfinden. Und du kannst natürlich schon sagen, okay, ich glaube, daher rührt das Problem. Ohne, dass jeder ins Schlaflabor muss. Ja. Schlaflabor schicke ich in erster Linie Leute, die schon alles Mögliche probiert haben und sagen, es hilft nicht. Wo ich dann sage, na gut, dann bin ich auch definitiv der Falsche. Ja, das ist das, was ich meine. Man muss nicht der Beste sein, man muss den Besten kennen und sich das Wissen einkaufen. Aber so funktioniert Medizin. Da muss man so ein bisschen das Ego rausnehmen
klar,
aus der Gleichung.
Ja, was ist ja ehrlich gesagt, weißt du, was ich meine?
Ja,
und du willst ja,
ja
am Ende auch dem Patienten, dem Menschen helfen.
Ja,
ist ja so.
Idealerweise.
Wäre schon schön. Ich habe jetzt verstanden, dass du, also dein Job ist wundervoll und du bist ein Arzt, aber eigentlich hast du voll die Arschkarte gezogen als Neurologe. Weißt du warum?
Oh, ja.
Also es ist jetzt gerade das, was ich verstehe, weil du heilst, du kannst keinen heilen. Du kannst ihm nur helfen, damit zu leben. Aber
nein.
So richtig heilen?
Naja,
guck mal, MS kannst du nicht heilen, Parkinson kannst du nicht heilen, Alzheimer kannst du nicht heilen, Demenz kannst du nicht heilen. Schlafstörungen, wage ich zu bezweifeln. Ich glaube, man kann die therapieren, aber ist doch eigentlich ganz schön hart. So richtig heilen?
Natürlich, also das, das bekommt man auch in der Ausbildung ständig aufs Brot geschmiert.
Entschuldigung.
Nein, das ist so. Das ist etwas, womit man leben muss.
Ist so.
Ich glaube, was die... Nein, das ist wirklich so.
Ja.
Weil, und deswegen meine ich ja, eine... Chirurgen, die haben ihr Ergebnis sofort. Da kommt jemand, der hat sich was gebrochen. Und es ist auch relativ klar, ich meine, wenn der Knochen aus der Haut schaut, weiß eh jeder, was das Problem ist. Ja, das heißt, du musst nicht mal Medizin studiert haben, das Ding ist gebrochen, du gehst hin, der operiert das, hat ein gutes oder ein schlechtes Ergebnis.
Genau.
Bei uns, selbst wenn die Sonne super scheint und du da ins Fenster stellst, kannst du kein MRT damit kopieren. Das heißt, du musst Untersuchungen machen, du musst gucken, du musst, Zeit geht verloren. Ja. Aber mittlerweile glaube ich, ist es nicht wichtig, ob du eine Erkrankung definitiv so therapieren kannst, als hätte sie nie gegeben.
Nein, aber du schaffst es, den Menschen das Leben damit positiv zu gestalten.
Ja, aber nicht immer mit Therapie, sondern ich glaube auch, wenn jemand weiß, was er hat, nicht alles ist ja todbringend. Ja, das muss man auch mal dazu sagen. Okay. Also an der Migräne stirbt halt keiner. Ist so. Außer er hat einen migränösen Status, einen Schlaganfall oder was auch immer, so ein Horrorszenario. Ne? Aber die, im Prinzip ist es eine richtig bösartige, lebensqualitätseinschränkende Erkrankung.
Habt ihr das gerade gehört? An alle da draußen?
Habe ich was Böses gesagt?
Nein, es ist super, dass du das sagst. Weil ich glaube, dass viele Menschen, die unter Migräne leiden, von ihren Mitmenschen gar nicht so ernst genommen werden.
Ach, ja, weil du es nicht sehen kannst. Das ist wieder so eine Geschichte. Ne? Also wenn du humpelst, dann sehen alle dein Leid. Und jemand, der keine Kopfschmerzen hatte, der wird das nicht nachvollziehen können, was du hast. Und das ist wieder dieser Punkt. Und ich glaube, dass Patienten genau das wollen. Sie wollen jemanden, der ihnen sagt, was sie haben,
ja,
damit sie in Frieden schließen können. Und dann können sie selber die Therapie suchen, die ihnen gut tut. Bei manchen Erkrankungen kannst du natürlich nicht losziehen und das selbst machen. Ne? Also bei Epilepsie oder Hirntumor, die muss natürlich. Ne? Aber entscheidend ist, glaube ich, wir können nichts heilen in dem Sinne. Aber es können auch viele nicht. Also wenn jemand ein trockenes Auge hat, wird er sein Leben lang tropfen müssen, so wie ich. Ja. Ich habe immer so rot und, wie soll ich sagen, ja, entzündetes Auge. War schon bei den Zampanos hier in Berlin und alle haben gesagt, ja, wir wissen auch nicht, was es ist, aber es ist nichts Gefährliches und damit kannst du leben. Das heißt, okay, du kannst keinen Wind ab und Klimaanlage ist der absolute Endgegner. Und Augentropfen sind für mich wie, weiß nicht, Drogen für einen Junkie. Ja, muss ich immer dabei haben. Aber man kann damit trotzdem leben. Also es ist jetzt nicht,
ja.
Also ich habe meinen Frieden gefunden. Klar, es ist traurig, wenn du irgendwann am Strand gehst und es kommt Wind, das Auge reagiert sofort, ja, du musst sofort eine Brille aufsetzen oder so. Also bin ich ganz ehrlich jetzt, das ist
unter uns. Könnte das nicht auch was Neurologisches sein?
Nein.
Wieso nicht?
Weil mir nichts bekannt ist, dass das machen kann. Und ich habe, glaub mir, ich habe mich selbst schon sehr gut untersucht. Nein, also wenn man so viel Kontakt hat, ist man natürlich in guten Händen. Und
okay.
Ich war bei wirklich sehr, sehr guten Augenärzten, sehr guten Adressen hier in Berlin. Und die haben sich das angeguckt. Und es ist, wie es ist.
Nein, ich meinte das ja auch gerade gar nicht böse, weil mir ist auch klar geworden, du kannst zwar niemanden heilen, aber wenn du den Leuten hilfst, mit ihren Schmerzen besser leben zu können und einen anderen Umgang damit zu haben, dann ist das natürlich eine großartige Hilfe. Keine Frage. Aber das ist dann, kommen die dann zu dir und sagen, Dankeschön, sie haben mein Leben verbessert, weil ich weiß jetzt, ja?
Ich glaube, okay, wenn man das nicht etwas hätte, dann würde man nach 3 Monaten die Praxis schließen.
Ja, okay, ja, wenigstens etwas.
Das heißt, du hast schon auch Menschen, die einfach nur wissen wollen, wie sie damit umgehen sollen.
Aber da kommen jetzt keine Menschen und du sagst denen, okay, sie haben das und das, sie werden in 2 Wochen sterben.
Nein, also die Zeitangabe ist sowieso etwas, was ich noch nie ganz verstanden habe.
Ja, okay.
Ich bin auch kein Onkologe, also vielleicht gibt's da so Erfahrungswerte, wo man sagt, ja, in dem und dem Stadium ist es nur noch eine Frage, ja, der Zeit, summa summarum.
Ja.
Ich gebe dir ein Beispiel, oh, die Anfangsfrage, auf was hätte ich verzichten können?
Ja.
Ich hatte einen Patienten die Woche, der ist schwer lungenkrank. Der ist eigentlich bei mir wegen einer ganz harmlosen neurologischen Geschichte im Vergleich dazu. Ja. Der hat eigentlich Restless Leg und das behandle ich so mit. Und der ist schwer lungenkrank und hat Dauer Sauerstoffbeatmung. Und hört jetzt immer, sagt die Ehefrau, egal wo wir hingehen, heißt es, naja, ihr Mann wird bald sterben, der ist palliativ. Aber was sie machen sollen, sagt ihr dann keiner. Die Palliativärztin ruft seit 6-7 Wochen nicht zurück. Der war zwischenzeitlich noch 2-mal im Krankenhaus. Ein Schrittmacher haben sie ihm noch eingebaut. Also das geht immer noch.
Ja, klar.
Und die Ärzte dort haben gesagt, also übrigens, sie haben Metastasen in der Leber, aber wir wissen gar nicht, woher die kommen. Und habe ich gesagt, na gut, haben die ein Staging gegeben, haben die geguckt, woher es kommt? Da hat er gesagt, nein, weil die gesagt haben, sie sterben eh bald. Wozu sollen wir jetzt das noch suchen? Wir werden es nicht behandeln. Wo ich mir denke, okay, aber vielleicht für seine Psyche. Jetzt weiß ich es nicht. Auf der anderen Seite ist es ja auch etwas, die werden schon wissen, was das sind jetzt keine, wie soll ich sagen, gestern Ausgelernten, sondern das sind ja auch gestandene Leute, die sagen, die haben eine Fachmeinung und es ist nicht immer klar, ob in diesem Gespräch Sender, Empfänger auch das wirklich ankommt, was der gesagt hat und was der wirklich verstanden hat. Aber das sind sehr, sehr, sehr nette, gutmütige und wirklich auch höfliche Menschen, dieses Ehepaar, und sagen auch immer, ich will nichts Böses sagen und sind dann auch nicht böse. Aber ihr Leid, das wird nicht erfragt. Und dann haben wir uns gestern, das ist so ein Moment, wo du in der Praxis sitzt und weißt, ich kann nicht, eigentlich sitzen da draußen schon 10 Leute und alle haben schon die Heugabel in der Hand. Aber du kannst so ein Gespräch nicht in dem Moment beenden. Wo du dann sagst, okay, alle beruhigen uns. Was machen wir mit der Zeit, die sie haben? Also ich glaube, die Message, sie werden bald sterben, ist, glaube ich, angekommen. Ja, aber was machen wir? was ist das größte Problem? Doch nicht das Sterben, das sehe ich doch selbst auch. Und dann fängt er an zu weinen, sagt, nein, ich habe Angst, dass sie das nicht verkraften wird und sie hat mich jetzt so... Und dann ist es ganz heftig geendet, weil sie hat geweint, er hat geweint, ich habe geweint und dann waren wir natürlich alle so völlig fertig. Ja. Und lange Rede, kurzer Sinn. Das war das erste Gespräch, weil die haben mich dann beide in den Arm genommen und das ist schön. Wo die dann gesagt haben, mit hat in all der Zeit nicht jemand mal gefragt, was wir wollen. Weil ich gesagt habe, okay, ich meine, ich bin kein Palliativmediziner, aber ich kenne Gott und die Welt. Oh. Mal gucken, wo brauchen sie Hilfe? Was sollen wir machen? Die Ehefrau ist jetzt bei uns, bei unserer Psychologin. Die ist jetzt bei uns in Betreuung, weil wir gesagt haben, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass sie jetzt noch auf den letzten Metern wegbricht. Das geht nicht. Ne? Nee. Auch bei allen unseren Alzheimer-Patienten zum Beispiel oder Patienten, die nicht mehr heilbar.
Das ist voll menschlich, was du gerade sagst. Also ich finde das sehr menschlich.
Ja, aber das ist unser Job. Ja, und das ist das, was ich gesagt habe, man kann sich entscheiden, was man machen möchte. Und es kommt, doch muss ich sagen, es kommt so viel Liebe zurück auch, dass du sagst, das kann ich weitermachen. Ja, wenn du nur am Fließband bist, also Krankenhaus, da kommt keine Liebe zurück, manchmal. Ja, da kommt das von den Schwestern, von den Kollegen, die sagen, ey, war so gut gemacht. Oder der Chef klopft dir auf die Schulter. Da kriegst du eine ganz andere, wie soll ich sagen, ein ganz anderes Feedback. Ja, hast aber gut erkannt. Ja, und dann gehst du am nächsten Tag, freust dich schon auf den nächsten Nachtdienst. Aber in der Praxis kommt ja keiner und sagt, ey, haben Sie gut gemessen. Ne? Wo soll das Patient wissen? Der hat das ja noch nie vorher gehabt.
Ja, klar. Ja,
und, aber was die alle schon mal hatten, ist ein Arztkontakt. Und die können ganz genau unterscheiden, wer ist auf meiner Seite und wer nicht.
Das ist so schön. Ja. Das ist, ich finde das ganz, ganz bezaubernd, dass du da so für deine Patienten da bist.
Ja, aber jeder hat eine, meine Mutter sagt das immer, ich hatte mal die Chance, vor etlichen Jahren zu so einer Pharmafirma zu gehen für ein richtig rattenscharfes Gehalt, das muss ich sagen. Und Mama bin ich immer noch böse. Das war zu damaligen Zeitpunkt waren das 130.000 Euro und ich war frisch Facharzt 2009, 8 oder 9. Und 130.000 Euro wären heute... Also es wäre ja gestiegen. Ja?
Ja.
Und mein damaliger Chef, inklusive meiner Mutter, haben dann beide gesagt, mach das nicht.
Mama, du hast alles richtig gemacht.
Ach, weiß ich nicht.
Alles richtig
gemacht. Also was die Kinder betrifft wahrscheinlich, aber beste Mama der Welt. Aber sie hat zu mir gesagt, jeder Mensch hat eine Begabung und deine ist Empathie. Und wenn du das in der Pharmafirma verschwendest, das ist das Geld nicht.
Aber stimmt.
Ja, heutzutage denke ich mir, ja, das stimmt so, weil...
Und du hättest dich dann auch verändert. Dein Charakter hätte sich verändert. Und ich glaube, du wärst nicht glücklich damit geworden. Weil so wie ich dich kennenlernen darf, bist du wirklich ein unheimlich empathischer Mensch, der auch extrem gut zuhört. Und ich meine, wir sehen uns heute erst das zweite Mal.
Das stimmt.
Und ich komme auf... Also ich werde jetzt natürlich hoffentlich nicht ein Jahr auf einen Termin bei dir warten müssen.
Niemals, aber, niemals.
Nein, ich finde das wirklich...
Ich habe doch gesagt, Februar ist ja kein
Jahr. Ja, Februar schaffe ich, bis Februar halte ich aus. Leute, wenn ihr einen Termin bei ihm braucht, schreibt mich an. Ich sage, Hohenzollern-Damm, Berlin Hohenzollern-Damm, Dr. Afshin Yavari, Hohenzollern-Damm, Berlin, Neurologe, der ein Team in der Praxis hat, zwei Psychologinnen haben wir gehört. Hört euch den Podcast an und geht dahin, wenn ihr irgendwas an der Waffel habt, so wie ich.
Da muss ich ganz kurz dazwischen grätschen und sagen, Hohenzollern-Damm ist das privatärztliche Zentrum. Und die Patienten manchmal machen da, sehen auf der Webseite dann zwei Doktor-Accounts und vergessen, dann klicken die an privat, landen dort, weil wir haben extra unsere Privatsprechstunde in der Bozener Straße, das ist meine Hauptpraxis in Schöneberg.
Okay.
Und da haben wir die Privatsprechstunde geschrumpft, damit wir viele von diesen Kassenterminen anbieten können.
Das heißt, Bozener Straße ist
das Kasse? Ist die Hauptfrage. Wer ein kassenversichert ist, was ich übrigens auch bin, ja, also ist, muss man sich nicht schämen.
Ich auch. Ich gehe also in die Bozener Straße.
Genau. Da ist der Kassensitz. Mhm. Da haben wir keine Einschränkungen. Und ich möchte auch immer darauf hinweisen, es ist verboten, dass Kassenpatienten an einem Sitz, der eine Kassenzulassung hat, privat bezahlen. Das machen wir auch nicht. Also wenn jemand kommt, wir haben so oft Anfragen, wo die Leute sagen, kann ich das nicht privat bezahlen? Nein, das ist verboten. Man kann in ein Privatzentrum gehen als Selbstzahler, das geht. Ja. Und das ist auch nicht so viel Geld. Wir operieren ja nicht, das ist ja sprechende Medizin. Aber nichtsdestotrotz möchte ich da sagen, also in der Bozener Straße, da ist unser Kerngeschäft. Und ich kann jedem nur empfehlen, sich von seinem Hausarzt diesen Code geben zu lassen, dann bei der KV, Kassenärztlichen Vereinigung, anzurufen oder online 116, 117 diesen Code einzutippen. Und so schaffen es alle Patienten zu mir.
Wenn jetzt jemand zu dir kommt,
ja,
und also wenn ich jetzt zu dir komme, kannst du dann feststellen, ob ich alle Tassen im Schrank habe? Also ich meine, wenn ich dir das jetzt nicht sagen würde, dass es bei mir so ist, weil ich habe nicht alle Tassen im Schrank, aber könnte ich das vor dir verbergen, dass bei mir ein psychologischer Schaden definitiv herrscht?
Definitiv, das hängt ja von dir ab. Also ich kann dir jetzt den Weg ersparen und sagen, ja, du hast eine geile Tasse im Schrank. Aber schau mal, es gibt ja zum Beispiel Persönlichkeitsstörungen, Narzissten.
Erkennst du das alles sofort? Entschuldigen, dass ich dich unterbreche.
Nein, um Gottes Willen, weil das Problem ist, jeder Mensch hat sein eigenes Protokoll. Ja? Und mein Protokoll sieht nicht vor, die Leute bis aufs Mark zu beobachten und anhand ihrer Aussagen zu klassifizieren. Sondern ich reagiere auf Schlagwörter. Also ich bin wie die KI hinter so einer WhatsApp, die auf Bombe, Terror und sonstiges funktioniert. Sondern wenn die jetzt kommen und dann sagen, ich habe Kopfschmerzen, dann gehe ich meine Fragen durch, weil du hast ja auch nicht ewig Zeit. Also du musst ja auch innerhalb von 15 Minuten wissen, wohin die Reise geht. Wenn du das nicht weißt, ist der Patient verloren, du bist verloren und der hat ja Anspruch darauf, dass du versuchst, den Fall zumindest gewissenhaft zu lösen.
Ja.
Das muss man, so viel Ethos sollte man haben.
Ja.
Und manchmal merkst du aber im Zuge der Exploration, dass was nicht stimmt. Da gehen die Alarmglocken relativ schnell.
Mhm.
Ja, manche Menschen haben eine ganz spezielle Art zu reden, manche machen so Ablenkungsmanöver, manche gehen auf deine Fragen nicht ein, wo du sagst, das war jetzt gar nicht so. Manche sind sofort pikiert, wenn du das Wort Alkohol in den Mund nimmst und sagst, ja, aber ich meine, ich weiß nicht, es gibt hier, sie bringen 6 Arztbriefe mit, wo drin steht, sie haben den und den und den Bierkonsum und können deswegen nicht laufen. Wenn ich sie darauf anspreche, flicken sie aus. Ja. Also wo ist das Problem? Und dann sagt er, ja, aber das war eine falsche Angabe, die sich seit Jahren durch meine Arztbriefe zieht. Das verstehe ich dann wieder. Aber man muss ja drüber reden.
Ja, natürlich,
kann das ja nicht wissen.
Das dann wissen, das ist ja kein Held,
und
ja.
Das heißt, du musst dem Patienten auch die Möglichkeit geben, Sachen gerade zu rücken. Und ich rate auch allen Patienten, wenn sie eine Psychodiagnose irgendwo entdecken, die nicht dahin gehört, dann müssen sie dagegen vorgehen. Papier ist geduldig. Morgen übermorgen will er sich privat versichern, will Beamter werden, was auch immer. Und das war's dann.
Ja. Ist vorbei.
Ja, das heißt.
Wenn du jetzt privat aber unterwegs bist, kommen dir deine Skills als Neurologe manchmal in den Weg, wenn du Leute neu kennenlernst?
Nein.
Oder schaltest du ab? Wenn du die Praxistür zumachst, dann bist du privat? Oder, also weißt du, was ich meine?
Ja, also ich glaube, danke Mama, danke Papa. Gut erzogen, ich spreche ja die Leute nicht drauf an. Also wenn der jetzt, was weiß ich, eine Tickstörung hat oder der Arm ist so, dann würde ich jetzt nicht fragen, was ist denn dein Problem?
Nein.
Nein, weil das geht mich nichts an. Also die Leute sollen sich ja wohlfühlen im Gespräch. Ja. Ja. Wenn du privat bist, willst du ja nicht gleich mit der Tür ins Haus.
Natürlich nicht. Na?
So, ich bin hier der Gegenpigouin. Ne? So, dich mache ich auch noch fertig. Also, obwohl ich aus Wien komme, also wir können das schon gut.
Könnt ihr, ja.
Wir können auch von hinten.
Aber du bist schon so lange in Berlin. Ich finde, das zählt nicht mit diesen
doch,
Wien.
Doch, im Herzen.
Ja?
Waschig.
Wie lange hast du denn in Wien gelebt?
Und das geht's nicht. Es geht darum.
Nein, wie lange hast du in Wien gelebt?
Von 0 bis 26, 27.
Und wie lange lebst du schon in Berlin?
Na, ich werde jetzt 50.
Ja, Mathe. Also von daher.
Na, ja, okay. Aber man muss ja dazu sagen, ich persönlich, und steinigt mich, die Wiener Identität ist greifbarer als eine Berliner Identität.
Ja, auf jeden Fall. Der Berliner hat keine Identität.
Würde ich nicht unterschreiben, aber ich würde nur sagen, dass für mich, ich jetzt nicht sagen kann, das ist ein klassischer Berliner, weil ich habe so viele kennengelernt. Klar, manchmal hast du so diese Ost-West-Vorurteile, nach denen du suchst aktiv als Österreicher und denkst, also das habe ich jetzt nicht so erlebt. Ja, wie schon gesagt, ich war da in Marzahn. 95% der Kollegen dort waren aus dem, sag ich mal, aus Ost-Berlin.
Ja, klar.
Super Leute. Ja, also ich kann jetzt nicht sagen, dass sich der Unterschied
ja,
auch in
ja
Westkliniken...
Ja,
aber
ist ja auch heutzutage, ist ja schon so
ja,
lange
absolut.
Her.
Ich will damit nur sagen, dass du, wenn du eine Kultur nicht kennst, du kommst und bist natürlich ein bisschen geprimed, du kannst es an dem nicht festmachen. Also ich konnte jetzt nicht sagen, das bisschen Berliner Schnauze, ja, dieses Direkte, okay.
Ja.
Ja, dieses, wisst ihr, Kicken oder Kofen, ich glaube, das ist wirklich jedem schon passiert, ne? Und, oder haben wir nicht. Ja, also es ist völlig egal, was
nicht.
Es ist. Genau, gibt's nicht. Ja, weg mit dir. Und, aber die Wiener Sprache mit dem Wiener Schmäh, das ist schon so, wie soll ich sagen, dominant. Wenn das nimmst du mit der Muttermilch auf, du, und wenn du so wie ich im Kabarett gearbeitet hast, im Heurigen gearbeitet hast.
Du
kriegst, ja, habe ich als Student. Du kriegst richtig das Ur-Wien mit.
Kannst du das noch so sprechen?
Natürlich. Auf das bin ich extrem stolz.
Ich muss dir ganz ehrlich gestehen, ich kann Schweizerdeutsch sprechen und ich verstehe alles. Aber bei dem Österreich, da steige ich aus, da verstehe ich gar nichts mehr.
Ja gut, man darf ja zwei Sachen. Also das eine ist ja die Betonung. Das ist ein Unterschied. Ja, also wenn du jetzt zum Beispiel Hochdeutsch nimmst und lässt es ein Wiener reden, ja, und lässt es ein jemanden aus Frankfurt, Hannover oder München oder wo auch immer, Hamburg, das ist ein und derselbe Satz in einer anderen Betonung. Ja. Da ist jetzt noch kein Dialekt dabei. Wienerisch ist ja ein Dialekt mit anderen Wörtern auch. Und wenn du das nicht kennst,
dann ist vorbei.
Dann ist vorbei.
Komplett.
Ja.
Das und ist das so. Kannst du noch richtig reden.
Ja.
Bist du noch oft in Wien?
Jetzt wieder vermehrt, weil es mir wirklich extrem abgeht. Ja, auch wenn man darf sich ja von Politik und solchen Sachen nicht leiten lassen. Sondern es geht einfach darum, dass man im Alter geht es immer darum, mit wem möchtest du deine Zeit verbringen. Und wir haben noch unseren besten Freund, das ist so ein Familienfreund, der lebt in Wien, der ist auch gerade Fischvater geworden. Und dann vermisst man natürlich die Leute, mit denen man groß geworden ist und die einen großen Impact auf dich haben. Natürlich habe ich hier auch meine besten Freunde. Also das ist jetzt hier kein Ranking, sondern ich will damit nur sagen, dann fährt man natürlich öfters hin, geht die besuchen und dann merkst du wieder, was du vermisst hast.
Wo lebt es sich besser? In Berlin oder in Wien?
Ich glaube, das ist eine Frage der Lebensphase. Ja, also aufzuwachsen war für mich Wien genial.
Mhm.
Ja. Auch zum Studieren, muss ich sagen. Also wenn ich jetzt so sehe, wie die Leute hier unterwegs sind und für uns, das war alles zentral. Du kannst, Wien ist halt, wie soll ich sagen, du kannst den Leuten nicht aus dem Weg gehen. Ist nicht so wie hier. Jeder Kiez hat so sein eigenes Zentrum, seinen eigenen Kosmos. Das hat Wien nicht. Ja. Ich glaube, für die Assistenzzeit hier war Berlin auch genial. Also dieses... das hast du vielleicht jetzt in Wien, das gab es aber damals nicht, dass du jeden Tag die Option auf alles hast. Es geht nicht darum, dass du es machst, sondern dass du, ich weiß nicht, du konntest am Montag dahin gehen, du konntest am Dienstag dahin gehen und natürlich ist, wenn du zwischen 25 und 30 bist, ja weggehen.
Ja, na klar.
Du
bist
erleben, ne?
Ja,
klar. Diese Berliner Clubkultur erleben und das war schon super.
Und jetzt?
Ja, jetzt ist es immer davon abhängig. Ja, du musst es ja so sehen, natürlich ist... verglichen, was wird ein Arzt in meiner Position in Wien verdienen und was hätte der für einen Lifestyle, der wäre wahrscheinlich deutlich höher als hier.
In Wien?
Glaube ich, ja.
Okay.
Ja, weil du summa summarum, ich habe das mal ausgerechnet, doch schon von ganz Anfang bis zum Ende einfach mehr verdienst.
Okay.
Das Gesundheitssystem ist anders geregelt.
Okay.
Und jemand wie ich, der so lange Oberarzt in der Klinik war, der wäre ja relativ schnell in die Privatpraxis gegangen. Aber machst du ja hier nicht. Ja, und Privatbasis nebenbei Krankenhaus und dann geschiftet. Du verdienst einfach mehr und so viel teurer ist das Leben nicht. Also ich sehe das ja, meine Eltern leben ja noch dort. Und,
die leben in Wien.
Ja. Und deswegen, also die sind halt auch oft hier. Deswegen, aber wenn wir dort sind oder wenn ich irgendwelche Rechnungen sehe, das nimmt sich nichts. Also Lebensqualität, genau, würde ich definitiv sagen, ist in Wien aktuell auch für mein für das Alter jetzt mit 50, würde ich sagen, wäre in Wien besser.
Okay. Ist aber es eine Option für dich?
Nein, ich glaube jetzt nicht. Jetzt nee, nicht. Ne? Weil letztendlich ist es ja so, da wo ich heute bin, das verdanke ich einem ganz speziellen Werdegang.
Mhm.
Und dieser Werdegang hat mich halt dahin geführt, wo ich bin. Und das hätte ich in Wien nicht. Und wenn man natürlich immer sagt, woraus schöpfst du denn deine Energie? Also ich bin eigentlich in der Tech-Branche, ne? Dass man sagt, so, ich habe hier ein Business aufgemacht, sperre ich zu, gehe ich da hin und mache was anderes. Da wäre es wahrscheinlich ganz was anderes. Ja, aber du bist gebunden an den Platz, wo du bist. Du hast einen Kassensitz hier in Berlin. Du hast ein soziales Netzwerk aufgebaut. Und mein Vater hat das früher mal gesagt. Er hat gesagt, du gehörst 80% den Menschen, 20% dem Rest. Das
wollte ich gerade fragen. Ja. Fühlst du dich auch deinem Patienten gegenüber wahrscheinlich verpflichtet?
Ja, aber
oder?
Du hast ja auch deine Freunde, du hast das Gesundheitssystem, deinen Arbeitsplatz, deine Mitarbeiter. Das heißt, du bist ja so viele Stunden auf Arbeit, dann bist du so viele Stunden da. Das macht viel aus, finde ich. Und im Moment, also mir gefällt es noch. Ja, und wir haben noch Projekte und wir arbeiten daran, klar. Also ich habe gerade ein Herzensprojekt mit eben dem guten Harald Trautsch. Liebe Grüße.
Ja. Was für ein Herzensprojekt?
Auch wir wollen hier in dieser, ich darf nicht zu viel reden, hat er mir gesagt.
Okay,
weil
nur
er
ganz
ist
wenig.
Ich muss das so sagen, das soll jetzt nicht irgendwie schräg klingen, aber er ist ja einer der führenden Daten-IT, oder hat eine der führenden Daten-IT-Firmen in Österreich und ist da in dieser Nische auch weit über die Grenzen bekannt. Und ist selbst so in diesem Thema Prävention, Gesundheit ganz vorne mit dabei.
Okay, und da wollt ihr auf jeden Fall noch...
Und der hat, du musst ja immer fürs Business jemanden finden, den du, wie sagen wir, fachlich respektierst und menschlich liebst. Und der für etwas brennt. Und wenn du jemanden findest, der für etwas brennt, dann läuft er nicht weg, wenn es schwierig wird. Und das ist jemand, mit dem kann ich, Mediziner sind ja Sicherheitsleute. Da wir machen nicht irgendwas. Wir sind nicht, gehen jetzt morgen in die Bitcoins. Also ich kenne ganz wenige Ärzte, die sagen, ich trade jeden Tag. Ah, haben wir keine Zeit dafür. Außerdem ist es dir dann zu unsicher. Ich glaube, die Hälfte von
denen lieber. So?
Ich bin mir relativ sicher. Da kann jeder sagen, was er will, aber ich bin mir sicher,
okay.
So wie die gestrickt sind, ist das so ein bisschen Sicherheitsdenken.
Okay.
Und so bin ich auch in meinem Business. Und wir haben ein sehr gutes Projekt, was ich glaube, dass in dem Bereich Demenz den Leuten sehr helfen wird. Und die Idee dazu kommt eigentlich auch von meinem Freund, der einfach mich... Also sein.
Und ihm vertraust du aber?
Absolut. Absolut. Und es geht nicht ums Geld.
Das ist eine Liebeserklärung.
Absolut, Bro. Das ist, naja, es ist so, weil die... ich glaube generell, meine Freunde, die ich habe, sind alle so gewählt, dass du von denen noch was lernen kannst. Und das ist alles Entscheidende.
Ja, weil Stillstand ist tot.
Ja, aber wenn dich jemand nur runterzieht, das bringt dir auch nichts.
Ja, das ist,
egal,
ja, noch
gern
ja, das ist ja noch schlimmer, ja, als
das ist wie in einer Beziehung, wenn du niemanden hast, der dich immer wieder...
Nein, das verstehe ich. Da stimme ich dir 100% zu. Also ich meine... Nochmal kurz, Alzheimer, Demenz ist für mich eigentlich so ein bisschen das Gleiche, obwohl ich weiß, dass es nicht das Gleiche ist. Also ich weiß das, ich verstehe das, aber es ist ja beides, also Alzheimer ist ja, wo du
eine Form von Demenz, so.
Genau. Und weißt du, ich denke mir, derjenige, der an Alzheimer erkrankt, der ist gar nicht so sehr der Leidtragende, so merkwürdig das klingen mag, weil der kriegt es ja dann gar nicht mit.
Nein, das stimmt nicht. Alzheimer oder Demenz an sich, egal welche Form, ist weder ein Schmerzmittel noch ein Antidepressivum. Ich finde, das sagen wir allen unseren Patienten. Das heißt, auch diese Annahme, der vergisst, das ist Blödsinn. Man sieht das, das ist, die Menschen haben ja trotzdem ein Gefühl. Und dieses Gefühl, dass du gerade was im Kopf hattest, dann fällt es dir nicht ein und dann guckst du in die Menge und alle warten darauf, welches Wort du sagen willst und du kannst nicht. Das ist schrecklich. Ja, das ist, würdest du
so habe ich das noch gar nicht gesehen.
Ja, das ist, wir fragen den Menschen also regelmäßig, deswegen, ich sehe die auch alle 4 Wochen, nicht zur Testung, sondern einfach nur zum Gespräch, damit die wissen, das ist ein Safe Space, meine Praxis. Da kommen die hin und da können die einfach mal sagen, weil so viel habe ich auch Gott sei Dank nicht, dass man sagt, wir haben viele Demenzpatienten, viele sind stabil eingestellt, sind in der Anfangsphase, die Kinder kümmern sich, aber ich habe sehr viele Heime, die ich betreue. Und wir machen auch regelmäßig Fortbildungen in den Heimen, weil ich eben genau das sage. Nur weil der dement ist und der schreit aua, aua, der kann ja trotzdem Schmerzen haben.
Oh, ich habe das so gar nicht gesehen.
Ja, oder jemand,
und jetzt
der,
schäme ich mich vor.
Der hat einen Gedanken, der Gedanke ist weg, aber die Emotion bleibt. Mit der kann er aber nicht umgehen, weil er ja nicht mehr weiß,
warum er diese Emotion hat.
Und das kann in Wut umschlagen, das kann in Aggression, Verzweiflung umschlagen. Das ist echt bitter. Deswegen, der ist leidtragend. Das Problem ist, das mit anzusehen, ist, weil der in einen Zustand kommt, wo er massiv hilfsbedürftig wird und vieles nicht mehr regeln kann. Und ich glaube, was für die, also Demenzpflege ist ja neben, ich sage jetzt mal, ein hoher Querschnitt wahrscheinlich, Champions League. Ja, weil die, nehmen wir nur mal die Angehörigen, nicht professionell Ausgebildete. Der ist jemand, den du im Idealfall respektiert hast und geliebt hast für das, was er war. Der baut zunehmend ab. Okay, kannst nach einer Schenkelhalsfraktur auch. Aber der baut ja auch persönlich ab. Die Sprache versandet, Fertigkeiten gehen weg. Und am Ende kann der weder richtig reden, kann sich an nichts erinnern, kann gewisse Sachen nicht mehr bedienen, ist völlig hilflos und in seiner Hilflosigkeit auch noch ungut. So, und jetzt musst du jemanden, der nicht mehr versteht, dass du alles das tust aus diesen und diesen Gründen, von dem du nur hoffen kannst, dass er das fühlt, der ist auch noch scheiße zu dir. Ja? Und,
boah, das ist ja richtig eklig.
Ja, und deswegen sage ich, das ist für beide schlimm. Natürlich ist es so, dass davon gehen wir natürlich aus, dass Alzheimer-Patienten jetzt nicht aktiv jeden Schritt, wie soll ich sagen, innerlich monitoren und sagen, oh, heute kann ich das nicht, heute kann ich das nicht. Die merken natürlich, dass was nicht stimmt.
Ja.
Ja. Aber Deswegen sind die auch so lange unterdiagnostiziert, nicht? Auch im hohen Alter, weil natürlich man davon ausgeht, das gehört zum Alter. Und manche Leute haben schon immer nicht viel geredet.
Was ist denn so das, was schätzt du denn? Ich meine, das kann man wahrscheinlich nicht sagen, aber was denkst du denn, was ist denn so das jüngste Alter, wo man daran erkranken kann?
Naja, also da gibt's ja eindeutige Daten, nicht? Also wenn du eine eindeutig genetische Erkrankung hast, ja, also wenn du das Alzheimer-Gen bei dir sowohl vom Vater als auch von der Mutter
und wieder gibt's, das kann man nach.
Das kannst du nach. Das gibt's, also es wird nur empfohlen, wenn du wirklich Grad 1 Verwandte hast, die an Alzheimer erkrankt
sind. Ja, ansonsten.
Also wenn Vater und Mutter beide an Alzheimer gestorben sind und du gehst dahin und dann gibt's eben 3 Gene, die man testen kann. Und die schlagen bei dir hochpositiv aus und dann plötzlich 6 Monate später wirst du krank. Ich glaube, das Jüngste ist um die 30, 35 gewesen. Im
Wirklich?
Schnitt sagt man ab 50.
Ja, so jung.
Ja, Datenlage ist natürlich immer anders, weil natürlich Daten umfassen ja alle Populationen, nicht?
Das
alles, was mal gesammelt
bewusst.
Wird. Ja, aber ich habe selbst bis jetzt eben nur Patienten 2, glaube ich, maximal gesehen, die diagnostiziert worden sind um die 45. Also unter 40 habe ich selbst noch nie gesehen, auch wenn ich es immer lese.
Viel älter.
Nein, Moment mal. Die Frage ist, wenn jemand, du hast gefragt, ab welchem Alter.
Nein, ich dachte, dass das, ich hätte niemals damit gerechnet, dass man so jung
ist. Aber das ist 1%. Also 1% der Leute haben eine genetische hohe Belastung, dass sie daran erkranken. Und 99% ist eben so eine sporadisch, sagt man dazu, Erkrankung, wo wir alle das in uns tragen.
Ja.
Also wir alle können diese Plaque bilden und wir alle können Zelluntergang haben. Und es gibt genug Untersuchungen, wo sie Leute verglichen haben und gesagt haben, guck mal, hier zum Beispiel so eine Nonnenpopulation, die eine ist 104, die andere ist 102, die eine weiß nicht mehr, wo sie ist und die andere ist noch topfit, aber beide haben dieselbe Plaquelast. Das heißt, es geht immer um dieses Schlagwort kognitive Reserve. Es geht immer darum, wie ist die Balance? Ja, also wenn alle Alzheimer, sag ich mal, positiv sind und diese Plaque haben, der eine kriegt früher, weil irgendwas anderes nicht mehr stimmt. Also er kann das nicht mehr auffangen. Und oft sehen wir zum Beispiel, wenn es heißt, beim Papa ging das ganz rapide, da sind das Leute mit einem hohen Bildungsniveau. Weil die haben eine hohe kognitive Reserve. Das heißt, der ist wahrscheinlich 3-4 Jahre zu spät diagnostiziert worden, weil der so schlau war und so eloquent und so gut strukturiert.
Dass er es gar nicht gemerkt hat.
Dass er das noch in den Griff gekriegt hat, bis es nicht mehr ging, bis es alle gemerkt haben. Dann ist er aber schon 3-4-5 Jahre krank. Und dann ist es kein rapider Verfall, sondern ist er im ganz normalen Range wie alle anderen.
Oh.
Und dann sagen alle, das kann aber gar kein Alzheimer sein, weil in 6 Monaten so schnell, so schlecht. Und dann sehen wir, nee, doch, ist so. Und dann wundert man sich manchmal, dass die Frau sagt, aber wir kochen ganz gesund, wir gehen jeden Tag spazieren, der spielt 3-mal die Woche Tennis. Und dann denkst du dir, Moment mal, bei den ganzen Präventivmaßnahmen, gutes Essen, spazieren gehen, Racketsport, warum ist der krank geworden?
Ja.
Der hat wahrscheinlich eine hohe Alzheimer-Last schon gehabt oder Erkrankungslast und ist dann dekompensiert.
Und warum stirbt man dann da dran?
Ja, du stirbst ja an den Folgen, also nicht generell so, sondern die Leute kriegen ja irgendwann eine Schluckstörung, die liegen, die können sich nicht mehr bewegen, die kriegen quasi...
Weil die das alles vergessen?
Ja, zum Teil natürlich, ja. Das Gehirn, du musst es ja so vorstellen, das Gehirn ist wie eine Riesenautobahn. Okay, anderes Beispiel. Ich bringe das immer beim Thema Schlaganfall, aber das kann man auch hier verwenden. Stell dir mal ein Fußballfeld vor.
Ja.
Und du hast einen Maulwurfshügel.
Ja.
Du kannst Champions League kicken. Du hast 2 Maulwurfshügel, kannst auch noch eine Weltmeisterschaft kicken. 2 Maulwurfshügel, einer hier, einer da, stört nicht. Du hast 2000 davon, ist vorbei. Und genauso ist es mit diesem Plaque. Das heißt, wenn das Gehirn quasi zugemüllt ist, die Nervenzellen absterben, dann hast du eine Stadt, wo keine Zufahrtsstraße mehr funktioniert, die Ampeln ausgefallen sind, dann funktioniert auch nichts mehr. Und so muss man sich das plastisch vorstellen.
Sieht man das auch?
Ja.
Das kann man auch richtig dann sehen.
Ja, gibt's Amyloid-PET-CTs, die das zeigen, ja.
Boah, was für ein Abturn.
Sorry. Ja. Für dich gilt dasselbe wie für meine Patienten. Sie sind zu mir gekommen.
Nein, de facto bist du heute bei mir.
Ja.
Aber das ist ja heftig. Das ist ja echt... Wow.
Deswegen ist es so wichtig, also ich kann nur alle ermahnen, seht euch die Risikofaktoren an. Zum Beispiel Schwerhörigkeit. Ja. Seit ich das so richtig gesehen habe, dass Schwerhörigkeit hat ein 7%iges Alzheimer-Risiko, genauso wie Fettstoffwechselstörung.
Warum?
Wenn du die Umgebung nicht mehr mitkriegst, ja, und nicht mehr hörst, dann fehlen dem Gehirn Informationen. Ein Gehirn, das keine Informationen hat, ist A, immer gestresst und B, ist es faul und es schaltet ab. So. Entscheidend ist, man soll sich diese, ich glaube 14 sind es, Präventivmaßnahmen ansehen und einfach machen. Man hat es wirklich in der Hand.
Ja. Habt ihr gehört, ja.
Die Versicherungen werden uns alle hassen dafür, aber es ist wirklich, vieles ist...
Wo findet man diese 14 Punkte? Kann man googeln?
Es gibt mittlerweile eine, es gibt ja nicht nur die Deutsche Alzheimer-Gesellschaft, sondern es gibt auch vom Bund Deutscher Nervenärzte gerade das Demenz-Qualitätshandbuch. Also ich würde nur eingeben, Demenz-Qualitätshandbuch. Da ist sehr viel Information und auch zu dem Thema. Und eigentlich muss man nur googeln, Alzheimer-Risikofaktoren und da kommen 1 Million Slides.
Geil, ich wollte eigentlich nur ein bisschen über Migräne reden und über meine Schlafstörung. Und jetzt bin ich erstmal so, ey, geh mal nach Hause, check mal ab, was für Risiken du so birgst.
Auf der
Nein,
Seite.
Ich finde das super.
Geht es dir mit der Migräne halt besser als mit dem Alzheimer?
Ja, auf jeden Fall. Aber ich will zu diesen 75% gehören, safe, die das auf jeden Fall in Angriff nehmen. Ich fange auch heute schon mit meinem Tagebuch an, damit, wenn ich dann irgendwann im Februar also, bei dir bin, ich
dieser schon was Kalender nochmal, der dient ja rauszufinden, wie deine Migräne gestrickt ist. Du musst ein Muster erkennen. Und dieses Muster musst du mit deinem Patienten besprechen. Und wenn du siehst, der hat genau alle 8 Tage. Da musst du ihn fragen, was ist denn immer am 8. Tag?
Ja.
Na? Am 6. glaube ich, ging das Licht an oder so. Ne? Also insofern ist so die Frage, oder jeden 3. Tag oder was auch immer. Manche Menschen haben das, ich habe eine Patientin, da habe ich wirklich alles im Moment probiert. Und die hält mich immer per E-Mail auf dem Laufenden und hat geschrieben, toi, 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 ich hatte jetzt 8 Tage nicht. Am nächsten Tag kommt was und sagt, ah, wir haben es verschrien. Und hat aber auch geschrieben, das ist noch normal, glaube ich, weil es ist ein Erfolg. Ich habe es normalerweise immer in den ersten Tagen des Monats. Warum auch immer, wir wissen es nicht. Aber dieses Muster haben wir jetzt durchbrochen mit dieser neuen Therapie. Die Frage ist, wir können es jetzt super vergleichen, dank der Migräne-Tagebücher. Dass wir einfach sagen, okay, da haben wir einen Erfolg erzielt, da noch nicht. Und dann kann man vielleicht identifizieren, was ist denn da? Dafür ist es gut.
Ich bin gespannt, wir machen es auf jeden Fall.
Ja.
Wir machen es auf jeden Fall. Was machst du denn mal, um abzuschalten, um zu entspannen? Um es dir gut gehen zu lassen?
Ja, also ich bin da sehr anspruchslos. Das ist, glaube ich, der Vorteil. Das ist, nein, also ich schöpfe ja sehr viel Kraft aus Familie, Kind. Und ich habe 2 Katzen, von der eine, glaube ich, nicht weiß, dass sie eine Katze ist. Mein Kater ist schräg. Ich weiß gar nicht, ob der überhaupt weiß, was seine Aufgabe als Haustier ist.
Okay,
ja,
wieso?
Weiß ich nicht. Der wirkt wie eingeraucht. Der geht immer nur rein, raus, ist... Der ist eigentlich bei meiner Mutter aufgewachsen und als quasi britisch Kurzer zur Perserkatze mutiert. Und der ist überall hingefolgt und war
wirklich
super schmusi. Da hat meine Schwester den vorbeigebracht, hat gesagt, ich fahre in Urlaub, ich hole ihn 2 Wochen ab, das ist 5 Jahre her. Und seitdem, aber der hat seine Skills verlernt. Der ist irgendwie schräg. Ja, super liebenswert, aber schräg. Also der gibt dir keine Liebe zurück.
Ja, weil der ist traumatisiert.
Wahrscheinlich. Immer
der
noch
wurde verlassen, ja, na klar. Vorbei.
Beziehungsstress, ja. Okay.
Ja, ja.
Gut,
ja.
Also nein, aber wie schon gesagt, ich kann an so vielen Sachen, Gott sei Dank, noch gefallen finden. Also
das ist
eine
schön.
Gute Serie,
das ist super
ein guter
wichtig.
Film, ja, John
das ist
Wick,
super.
Ich oute mich.
Super wichtig.
Ja, genau, aus einem guten Gespräch, sowas ist wichtig. Essen ist für mich.
Essen ist das Beste,
ja.
Aber du bist ja... Also ich habe dich anders kennengelernt. Nee, ich habe dich anders kennengelernt.
Ich war dicker und ich muss sagen, man kann leider Gottes, glaube ich, nur effektiv abnehmen, wenn du Essen seine Bedeutung nimmst.
Ja, aber das ist ganz ehrlich.
Und das ist für mich als Perser tragisch.
Ja, nicht nur für dich, auch für mich.
Also ich
ist ganz schlimm.
Kann nicht genug betonen, das erste Gerät in meiner Praxis war ein Reiskocher.
Ja, Essen ist, ja.
Ja.
Aber Essen ist auch der Sex des Alltags, ganz ehrlich. Also und wenn man dann jetzt so darauf achtet, wie ich es machen muss, damit es halt ein bisschen besser wird, dann ist es echt traurig. Warum hast du so viel abgenommen?
Warum?
Ja.
Ach, ganz einfach. Ich hatte also im quasi Vorausschau des 50. Geburtstags, ich mache so alle 6 Monate Laborkontrolle bei mir einfach und hatte ich plötzlich explodierende Fettwerte. Da bin ich zu meinem Bruder und habe gesagt, Panik, was mache ich jetzt? Habe gesagt, chill erstmal, leg dich hin, Ultraschall. Wie Brüder so sind, da hat er mich dann geschallt und gesagt, ich finde dein Herz nicht, wie kann man das Herz nicht finden? Gesagt, aber irgendwie, das ist so die Kammer und hin, du hast ein hässliches Herz. Dann schaltet er meine Leber und sagt, ey, und fett bist du auch.
Hat er gesagt.
Hallo. Und, aber es ist Wiener Humor.
Ich lieb's. Ich lieb's.
Also ich habe so gelacht, weil unter Geschwistern ist das schon okay. Das ist wie eine Liebeserklärung.
Beste.
Und dann hat er mich angeguckt, hat gesagt, okay, entweder Hardcore-Regime, Vollsport oder Schwarzmarkt Ozempic. Such's dir aus, aber mit der du musst jetzt was machen.
Ja.
Und dann habe ich gesagt, okay, ich probier's. Und leide immer noch, weil ich viele Sachen gestrichen habe. Auf der anderen Seite bin ich darauf gekommen, zum Beispiel, ich esse kein Weißbrot mehr. Das ist
nein, gar nicht.
Klar, ich weiß, wenn ich in Wien bin und wir sind irgendwo, gehe ich mit meinen Eltern so richtig gut frühstücken, eine Semmel, also das wird nie passieren, dass ich das nicht esse.
Aber das ist was anderes, weil du isst es ja dann bewusst und
genau,
viel, viel
aber sie
seltener,
hat trotzdem, egal wie gut sie schmeckt, sie hat null Nährwert. Also das nee. Ist Müll.
Ja, 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 absolut, absolut.
Aber guter Müll. Schmeckt sensationell. Butter. Eine Pasta. Genauso.
Nee,
ja.
Damit
es kommt nichts an, also eine Vollkornpasta ist halt immer unterlegen. Kannst du machen, was du willst.
Aber Vollkornpasta ist auch super ungesund.
Findest du?
Es ist nicht, dass ich es finde, weil ich bin ja kein Profi, aber ja, es ist sehr ungesund.
Gott sei Dank esse ich die so selten.
Ja.
Und diese Linsennudeln sind auch schräg. Mal, ja. Aber halt sind bei uns... Also wer Kinder hat, weiß, er muss doppelt kochen. Ne? Also
ja.
Wenn du eine Diät machst, du
ja.
kannst...
Du hast keine Chance, du hast verloren, das war's.
Und, aber was ich jetzt halt so versuche, ist, auch wenn wir Chicken Nuggets oder irgendwas machen mit dem Kleinen, dass ich das mit ihm versuche, selbst zu machen.
Mhm.
Ja, dass er zumindest sieht, es muss nicht das Eingekaufte sein.
Ja.
Und wer abnehmen will, braucht Zeit. Und das ist das größte Problem. Du musst dich richtig reinhängen und das habe ich nicht. Und dann ging es über Fasten. Und zwar nicht Fasten hier 16 zu 8, sondern so 24 Stunden, 30 Stunden... 34 war mein Maximum, mehr habe ich nicht geschafft. Da ist mir schlecht gegangen, richtig.
Während der Arbeit auch?
Am Wochenende.
Ja, okay.
Wochenende, Urlaub.
Ja, okay.
Ja, und da verlierst, weil du brauchst ja etwas. Du brauchst, aus meiner ganz persönlichen Sicht, also ich bin kein Abnehmguru und will auch niemanden dazu zwingen, das zu machen. Du brauchst aber ein visuelles Feedback. Ist ganz egal, wie du dich fühlst. Ja, du kannst dich super fühlen, aber wenn du in den Spiegel guckst und bist immer noch fett und hässlich, dann also, du bist ja auch der beste Charakter nächstes, ne? Du bist immer noch hässlich.
Du bist immer noch fett. Hässlich ist was anderes. Komm.
Ja, aber es ist so eine Kombi halt. Ungünstige Kombi. Aber ich will damit nur sagen, Spaß beiseite, wenn du aber einen Fortschritt siehst, das sind so low-hanging fruits. Ja. Dass du jetzt nur Wasser verloren hast und Muskelmasse
ist egal.
In erster Linie, das ist egal. Und deswegen, jetzt habe ich mit Boxen angefangen. Und
jetzt gib ihm richtig, ja?
Jetzt gib ihm richtig. Also das mache ich schon länger. Also es ging, hatte ich schon, als wir uns kennengelernt haben.
Aber da war er noch fett, Entschuldigung.
Aber richtig. danke. Der Punkt ist, Sport hat noch nie dazu geführt, dass die Leute abnehmen.
Nee, ne?
Es führt dazu, dass du nicht mehr zunimmst. Und das muss man sich bewusst machen.
Und es führt auch dazu, dass du andere Gebrechen nicht hast. Machen wir uns mal nichts vor. Aber Sport ist so mein leidigstes Thema überhaupt.
Wenn du Sport abfüllen könntest in der Flasche, hättest du ein Anti-Aging. Ne?
Ich würde jeden Morgen 3 Flaschen davon trinken, über den Tag verteilt.
Ja.
Aber ich bin halt, ja. So, mein Lieber, wir kommen auch schon zu meiner letzten Frage, weil die Zeit leider nicht stehen bleibt bei mir. Und zwar, was ist deine maximale Blamage?
Die maximale Blamage.
Was ist das Peinlichste, was dir je passiert ist? Die maximale Blamage.
Oh, das kann ich gar nicht sagen.
Warum nicht?
Naja, weil A, hatte ich nicht solche Aussätze.
Oh, das liebe ich ja. Die sowas sagen, haben dann immer die schlimmsten Sachen.
Nein, weil es gibt nichts, was ein Freund noch nicht getoppt hat. Also das ist so, ist so. Ne? Also mir sind so viele Sachen. Also es ist ja auch, Blamage ist ja auch eine persönliche Wertung.
Ja, absolut.
Ja, also die... ich sage jetzt mal hier jugendlich rumpöbeln und so und die falschen Leute an, das
hast
hat ja
gemacht?
Natürlich, aber das ist ja in Österreich ja Nationalsport, ist ja jetzt nicht irgendwie. Deswegen ist es keine Blamage, ja, dass man dann irgendwann die Kontenance verliert oder so.
Wow.
Ich weiß gar nicht, ob es eine Blamage. Ich bin bei der Führerscheinprüfung direkt raus vom Gelände in die Einbahn, also gegen die Einbahn. Aber habe ich nie so empfunden, ja. Ich habe
großartig.
In meinem letzten Studienjahr hat man mich gefragt, ob ich am Opernball kellnern will. Und ich habe das noch nie gemacht. Ich kam vom Heurigen, aber ich hatte jetzt keine Champagnerflaschenerfahrung und war jetzt nicht so der Hans Moser mit weißem Jackett. Und habe dann quasi während der Öffnung eine Champagnerflasche geöffnet und den Korken direkt in Richtung Tanzfläche. Retrospektiv. Aber das ist alles so gesehen an dem Abend super peinlich.
Ja, aber am Nachhinein ist es witzig, oder?
Ja, also wenn ich jetzt sage, größte Blamage. Es gibt Sachen, wo man sagt, wofür schäme ich mich? Das ist ein Unterschied. Also, dass man manchmal nicht taktvoll genug ist.
Oh, das, ja, aber das ist eine schlechte Frage.
Also, das etwas verfolgt mich seit locker 20 Jahren.
Was denn?
Da gab es die Computertomographie, konntest du noch quasi als Bild bekommen. Also okay. Das war jetzt nicht so alles monitorisiert, sondern bist auf die Intensivstation, hast die Bilder rangehangen und dann hast du die Bilder gesehen und da war eine Frau mit einer heftigen, ich war im ersten Jahr, also keine zwei, drei Monate, vier Monate dabei war ich, glaube ich, fünf, maximal fünf. Und habe diese Blutung gesehen und ich war erschrockener als die Familie und habe so, oh mein Gott, wie kann man mit sowas noch leben? Weil ich hatte keine Vorstellung, wie eine Blutung wirklich sein muss.
Oh nein.
Kein Oberarzt in der Nähe, ich war alleine.
Und die waren im Raum?
Ja, die waren hinter mir und ich habe die gar nicht gesehen und dann drehen die sich so um und gucken mich so an und das ist mir unangenehm in Erinnerung geblieben, weil als ich die gesehen habe, habe ich mich dann so sofort natürlich entschuldigt und mich auch zu Tode geschämt. Aber meine Reaktion, die haben das überhaupt nicht krumm genommen. Die haben gesehen, das ist ein Anfänger und ist selbst überwältigt von dem, was er da sieht. War auch also wirklich, die waren, muss man sagen, retrospektiv zuckersüß zu mir. Ne? Die haben sich mehr Sorgen um mich gemacht, dass ich da jetzt nicht umkippe. Aber das war meine erste Hirnblutung, die ich selbst betreut habe. Das war schon so. Ne? Aber doch, eine Anekdote habe ich, die hängt mir auch noch heute nach Leute, die mich von damals kennen. Ich kam ja aus Wien nach Braunschweig und ich hatte ja keine Erfahrung mit dem ostdeutschen Akzent. Hatte ich noch nie gehört, woher auch, ja. Und war im Krankenhaus und da kam ein Patient und er hat gesagt, er hat schwere Kopfschmerzen und Schwindel. Da habe ich gesagt, was haben Sie für Schwindel? Ja, dreht. Und du folgst dem Protokoll, ne? Du hast so ein kleines Taschenbuch, steckst du auf und dann guckst du einen Schlaganfallausschluss, ne? Das war damals noch nicht so mit Zeitfenster und so, das war ganz am Anfang.
Okay.
Und dann guckst du erstmal und dann machst du so ein paar Untersuchungen und dann geht das nicht, weil dem ist halt schlecht. Und dann gibt's so einen Test in der Neurologie, die Leute müssen nachsprechen. Da sollen sie schwierige Wörter nachreden, damit du siehst, ob die eine Sprechstörung haben. Keine Sprache, sondern eine Sprechstörung. Da sagst du halt, liebe Lilli Lehmann, Brautkleid bleibt Brautkleid und Blaukraut bleibt Blaukraut oder sowas. Ne? Und dann sage ich das zu dem und dann sagt er, liebe Lilli Lehmann und irgendwie. Und ich habe das überhaupt nicht verstanden. Und da dachte ich mir, Alter, der hat einen Hirnstamm-Infarkt. Passt, Kopfschmerz, Schwindel.
Oh nein.
Der hat einen Schlaganfall. Na, meld den an, CT, Angio, schickt den runter in die Radiologie, ruft mit der Radiologe an und sagt, was soll denn der haben? Sag ich, na, der hat einen Hirnstamm-Infarkt. Hörst du das nicht? Der hat eine schwere Sprechstörung. Sagt der Junge, der kommt aus Leipzig. Und da war ich unten durch.
Also, warst du nicht?
Doch, das hing mir ewig nach.
Wirklich? Aber ja, lustig oder nicht?
Ich weiß nicht, aber das Problem ist, es ist egal, wie lustig es ist, wenn die Leute dich immer nur mit dem
ja, ist ja egal, es ist super
der quasi
witzig.
Den
Dialekt
den
nicht
kann. Aber
verstehst du den, also verstehst du den mittlerweile, kennst du die Dialekte in Deutschland?
Ja, natürlich.
So
also ich kann jetzt sie nicht zuordnen. Also ich kann jetzt nicht sagen, der kommt aus Hessen, der kommt aus Mannheim oder so.
Ich auch nicht, ich kann nur sagen, klingt scheiße.
Danke.
Ja. Sorry.
Aber ja, also mittlerweile, ich würde sagen, das Sächsische, ja, jetzt kann ich es gut.
Ja?
Ja, weil das war ein Running Gag bei uns im Unfallkrankenhaus. Das war halt wirklich, das war so witzig bei den Visiten.
Ja.
Das ist immer gleich abgelaufen. Wir haben irgendwas besprochen. Und dann ist es zum Beispiel, aber hat er schon sein Magenschutzmittel? Und dann haben alle so geguckt und die sind ja alle im Osten sozialisiert worden.
Ja.
Und Humor ist ja so eine geile Waffe. Und wenn du sagst zum Beispiel, nee, habe ich vergessen. Und dann haben die gesagt, nee, hat er nicht. Wir hatten ja nichts. Und dann ging das immer so. Dann haben alle angefangen gleichzeitig zu sechseln und die Visier automatisch eine Stunde länger gedauert. Aber ich will damit nur sagen, ich bin dann da durch eine ganz harte Schule gegangen.
Ja,
und
das hast
war,
du, ist das jetzt drauf?
Das habe ich jetzt drauf, ja.
Wunderbar.
Aber sehr, sehr witzig.
Sehr geil. So, ihr Lieben, ich werde euch unter meinem Podcast selbstverständlich nochmal die richtige Adresse für Kasse und Privat verlinken. Und ihr solltet auf jeden Fall diese 14 Punkte einmal durchchecken. Und ich persönlich werde mich auf jeden Fall in seine Hände begeben, kopftechnisch. Und wenn ihr irgendwelche Sorgen habt oder wenn ihr irgendwie Hilfe braucht, dann ich fühle mich hier sehr, sehr aufgehoben. Also nicht nur jetzt hier in dem Podcast, sondern ich weiß auch von einer ganz, ganz wundervollen Freundin von mir, dessen Tochter an Migräne gelitten hat, dass er ihr diesbezüglich extrem geholfen hat und die Migräne komplett verschwunden ist. Von daher, ich kann es euch nur empfehlen. Ich hoffe, ihr hattet Freude beim Hören. Lieber Afshin, ich bedanke mich von
sehr, sehr gerne.
Herzen.
Darf ich noch einen Abschlusssatz bringen?
Sehr, sehr gerne.
Den viele meiner Patienten auch gar nicht mehr hören können. Aber ich denke, die Take-Home-Message muss immer die sein. Man hat nur diesen einen Körper. Man kann, egal wo man hinfliegt, zum Mond, zum Mars, nach Italien, nach Brasilien, es ist völlig egal. Der einzige Ort, den man niemals verlassen wird, ist dieser Körper. Und deswegen sollte man, das war mir selber nicht bewusst, bis mein Bruder hier meine hässliche Leber rausgefunden hat, aber das war ein Aha-Erlebnis und wir können viel für uns tun. Wir sollten uns nicht vom Internet abhängig machen. Es sind immer noch die gängigen Sachen. Ja, also ernähr dich gut, beweg dich viel und versuch zu schlafen. Und das ist schon mal so viel wert. Und für den Rest gibt es ausgezeichnete Ärzte, die sich mit vielen Sachen auskennen. Und man soll den Glauben in die Medizin nicht verlieren. Das ist mein Abschlussstatement.
Sehr, sehr geil. Vielen, vielen Dank, dass du hier
warst. Ich danke.
Es war mir wirklich eine riesengroße Freude.
Ja, für mich auch, wirklich.
Und jetzt erschreck dich bitte nicht.
Was passiert?
Ich sage,
ich muss zahlen, den Kaffee.
Fertig!